erste Stahlberg-Doppelpass des Jahres 24. Schön, dass Sie dabei sind. Freuen uns sehr auf gepflegte Fußballunterhaltung hier aus dem Airport Hilton in München. Der 17. Spieltag läuft, also die Hinrunde ist fast vorbei. Natürlich gucken wir auf den Sport, aber dieser Spieltag, der hatte natürlich auch viele nachdenkliche Momente, vor allem am Freitag. Das Spiel der Bayern zu Hause in der Arena stand natürlich ganz im Zeichen des Abschiedes von Franz Beckenbauer, der Kaiser, die Lichtgestalt. Der Größte ist von uns gegangen und natürlich wollen auch wir im Doppelpass über das, was Franz Beckenbauer uns als Fußballfans gegeben hat, sprechen. Wir schauen auf den BVB. Die haben gewonnen. 3-0 in Darmstadt, alles okay. Also ein bisschen glanzlos, aber immerhin. Jadon Sancho zurück, gleich erster Assist. Wir fragen uns, wie geht's weiter? Da hat sich ja eine ganze Menge getan. Auch neue Co-Trainer für Edin Terzic. Vieles zu besprechen rund um Schwarz-Gelb heute in der Sendung. Und zumindest oben steht fest, Herbstmeister im Januar ist Bayer 04 Leverkusen. Hat lang gedauert bis in die Nachspielzeit, bis sie den Sieg in Augsburg eingefahren hatten. Es ist die drittbeste Hinrunde, die eine Mannschaft geschafft hat in der Bundesliga-Geschichte. Nur zweimal die Bayern unter Pep Guardiola waren punktemäßig noch ein bisschen besser. Die große Frage ist, ja, halten sie das durch? Können sie weitere 17 Spiele so spielen und vielleicht am Ende die Nase vorne haben vor den Bayern? Das sind unsere Themen und das sind unsere Gäste. Der erste kommt jetzt durch die Tür, ist der Joker-König der Bundesliga, hat seine Karriere beendet bei Freiburg so erfolgreich und jetzt ist er hier, Nils Petersen, hallo! Du hast mal einen sehr bemerkenswerten Satz gesagt, den wir gleich in einer kleinen Zitattafel auch einblenden, nämlich das: Salopp gesprochen, verblöde ich seit 10 Jahren, halte mich aber über Wasser, weil ich ganz gut kicken kann. Jetzt kickst du nicht mehr.
Nee.
Hast du ein bisschen aufgeholt, was die Verblödung angeht sozusagen?
Ich habe das eine oder andere dazugelernt, bin ja wieder ein paar Jahre älter. Das ist ja schon wieder 10 Jahre her.
Ja.
Nee, aber das habe ich damals mal so aus dem Affekt gesagt. Heute denke ich da auch anders drüber. Also das eine oder andere haben wir Fußballer auch zu bieten.
Ja.
Deswegen die eine oder andere Kritik konnte ich mir auch anhören, auch zu Recht.
Es war ja ein sehr emotionaler Abschied damals beim SC Freiburg. Da waren die Augen feucht, nicht nur bei dir, sondern auch beim Trainer. Bist du aber fein damit, dass deine Profikarriere jetzt vorbei ist?
Total. Also, es bringt ja auch was Gutes mit sich. Man hat ein bisschen mehr Zeit. Ich kann sonntags mal hierher kommen.
Ja, genau.
Hab kein Spielersatztraining heute. Ja, Gruß an die Jungs. Und kann das ein Stück weit auch genießen, auch als Fan einfach diesen geilen Sport zu begleiten. Deswegen, es bringt auch Vorteile mit sich, nicht mehr aktiver zu sein.
Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Nils Petersen, meine Damen und Herren.
Vielen Dank.
Bleib hier. Wir haben heute eine tolle Runde beisammen. Nicht nur Nils Petersen ist hier, sondern ein Mann, der häufiger in die Bundesliga aufgestiegen ist als andere Trainer. Hier ist Friedhelm Funkel, meine Damen und Herren. Von der Welt ist da der Kollege Julian Wolf. Hallo. Dann die Stimme des Fußballs, wenn man das so sagen darf. Kommentator-Legende Wolf Fuß. Hallo, schön, Wolf, dass du hier bist. Ein Mann, der weit über 30 Jahre lang die Pressearbeit des FC Bayern außergewöhnlich gut gemacht hat. Markus Hörwig, hallo. Und natürlich auch im Jahr 24 immer an meiner Seite. Hier ist Stefan Effenberg, meine Damen und Herren. Na, das geht doch gut los, dieses neue Jahr. Jetzt freue ich mich auf meine Kollegin Ruth Hofmann, meine Damen und Herren, mit der Frage der Woche.
Dankeschön. Ich freue mich auch. Da sind wir wieder. Ich hoffe, Sie sind alle gut ins neue Jahr gestartet. Bayer Leverkusen ist das in jedem Fall. Sie stehen immer noch ganz oben, sind immer noch ungeschlagen seit 26 Spielen, haben sich mit dem Siegtreffer ein bisschen Zeit gelassen. Der 25. Versuch war dann drin. Aber wenn man bedenkt, dass Spieler beim Afrika-Cup sind, dass Boniface verletzt ist, wird's angeschlagen, dann ist das schon echt eine beachtliche Performance. Und wir stellen die Frage der Woche, marschiert Leverkusen jetzt zum Titel? Was sagen Sie? Ja, Leverkusen ist nicht zu stoppen oder nein, Leverkusen wird noch einbrechen. Machen Sie mit unter der 01379011011. Sie kennen die Nummer. Sie wissen auch, wo Sie bei Social Media mit abstimmen können. Dann sind wir sehr gespannt auf Ihre Meinung. Schaffen Sie es, in diesem Jahr Meister zu werden? Dankeschön.
Also machen Sie mit. Lassen Sie uns Ihre Meinung da. Wir sind sehr gespannt, wie das Meinungsbild da so aussieht. Und Stefan, wir haben gerade das Tor schon gesehen von Palacios in der Nachspielzeit. Wenn du die Dinger gewinnst, was macht das mit einer Mannschaft, wenn du solche Spiele, die so eng sind, am Ende noch zu dir auf deine Seite ziehst?
Das sind eigentlich die schönsten Siege, wo du hart für arbeiten musst. Die Leverkusen hatten unwahrscheinlich viel Geduld, finde ich, in ihrem Spiel. Sie waren dominant, sie haben das Spiel kontrolliert und haben hinten raus das Tor gemacht. Das sind die schönsten Siege. Ja. Ich glaube, man hat es an den Jubel auch gesehen bei den Leverkusenern, auch bei Xabi Alonso, dass das natürlich eine Befreiung oder Erlösung war. Aber wenn du so ins neue Jahr startest, ist das schon mal mega positiv für Leverkusen.
Wir sehen die Reaktion hier, ne? Also das bedeutet der Mannschaft sehr, sehr viel dann, ne?
Ja, brutal. Also so ein Sieg, 13. Januar in Augsburg. Jeder wartet darauf, die erste Mannschaft zu sein, die Leverkusen schlägt. Und dann ist es auch noch so ein total gut ausgespieltes Tor. Diese zwei Kontakte von Palacios, also es hat auch nichts mit Dusel dann zu tun, sondern viele Spitzenmannschaften entscheiden halt auch heutzutage in der Schlussphase so ein Spiel. Jetzt auch Leverkusen.
Wolf. Und das Beeindruckende ist, es wird ja keiner hektisch, sondern auch die Außenlinie. Xabi Alonso, Trainer, bewahrt die Ruhe und strahlt das aus. Er wechselt nicht hektisch, aktionistisch, sondern er wechselt einmal, weil er Vertrauen hat in seine Mannschaft, weil er weiß, es ist vernünftig vorgespurt. Und Franz Beckenbauer wird Thema sein, wir haben 90 plus Zeit, um dieses eine Tor zu machen. Dieses Urvertrauen strahlt er aus, das zahlt die Mannschaft zurück. Also das ist schon beeindruckend.
Aber er muss jetzt natürlich auf wichtige Spieler verzichten, Afrika-Cup und natürlich Verletzungen. Ist Leverkusen auch in der Phase stabil und stark genug, das weiter so durchzuhalten, Friedhelm?
Ja, ich bin zu 100% davon überzeugt, dass sie das auch ohne die vier Spieler, die jetzt beim Afrika-Cup sind, durchhalten werden. Und man darf ja nicht vergessen, sie haben gestern freiwillig noch auf zwei deutsche Nationalspieler verpflichtet. Tah hat nicht gespielt und Wirtz hat nicht gespielt. Ja. Er ist erst reingekommen. Daran sieht man, wie breit Bayer Leverkusen aufgestellt ist. Sie haben in der Dreierkette noch nicht so oft zusammen gespielt und haben wieder zu Null gespielt. Mhm. Sie haben das letzte Spiel ohne die Afrikaspieler gegen Bochum 4-0 gewonnen. Auch zu Null gespielt. Sie haben erst 12 Gegentore. Mhm. Also das zeigt, dass diese Mannschaft sehr, sehr stabil ist.
Das heißt, Markus, die werden deutscher Meister?
Das kann passieren, ja. jede Mannschaft kommt nach der Winterpause in die Bundesliga zurück und keiner weiß, wo stehen wir. Und so ein später Sieg wie gestern gibt dir natürlich das Selbstvertrauen, dort weiterzumachen, wo du gespielt hast. Dazu hat Leverkusen eine gute Struktur und sie haben einen überragenden Trainer, der genau diese Dinge weiß, die jetzt notwendig sind, um dort weiterzumachen, wo sie aufgehört haben.
Bist du auch so optimistisch, was Leverkusen angeht?
Nein.
Nein?
Nein, ich glaube nicht, dass Leverkusen durchziehen kann. Ich glaube nicht dran. Also alles, was gesagt wurde, ist richtig. Aber diese Mentalität, diese Qualität wirklich über Strecke, gerade in der Rückrunde, ab März, ab April, wenn es in die englischen Wochen geht, wenn du merkst, du kannst was gewinnen, ich glaube, dann wird es besonders schwer. Und das traue ich Leverkusen noch nicht zu, trotz aller Qualität. Ich glaube, dass Bayern wieder Meister wird.
Man könnte dann... Da klatschen die Bayern-Fans hier, das verstehen wir auch. Ist nicht das ein wichtiges Zeichen, dass du dann so ein Ding noch ziehst am Ende? Dass du da, also auch wenn es vielleicht dann nicht so läuft, wobei sie hätten das Spiel ja auch früher entscheiden können.
Ja,
ne?
Wir hatten ja 200-300%ige Torchancen vorher schon. Nochmal, sie haben die Geduld gehabt. Xhaka hat was sehr Wichtiges gesagt vor dem Spiel. Durch die Abstellung zum Afrika-Cup müssen wir noch enger zusammenrücken. Und ich glaube, das hat man auch gestern gesehen. Du hast es gesagt mit der neuen formierten Dreierkette. Und es hat auch funktioniert. Also ich glaube nicht, dass sie einbrechen. Es wird ein Zweikampf. mit Bayern München, ganz klar. Da spricht natürlich ein Stück weit die Erfahrung für den FC Bayern. Aber auf der anderen Seite die Spielfreude und sehr wohl auch die Qualität für Leverkusen. Also ich sehe Leverkusen auf demselben Niveau wie der FC Bayern.
Ich glaube auch gar nicht an den Einbruch. Also ich glaube, es wird lange spannend sein.
Ja, hoffentlich. Ist es dann das direkte Duell, was letztlich dann den Ausschlag geben kann?
Glaube ich schon. Also ich glaube, Dortmund und Leipzig werden mit dem Meisterkampf nichts zu tun haben. Ich glaube, das wird sich zwischen Bayern und Leverkusen entscheiden und dann lange gehen. Und Bayern wird diese Qualität, wie gesagt, ist jetzt schwer, eine Parallele zu ziehen. Aber du hast ja bei Dortmund letztes Jahr gesehen. Ne? Also die Chancen sind da. Und die Bundesliga hat zuletzt einfach in den vergangenen Jahren gezeigt, dass diese große Chance, Meister zu werden, von den anderen Mannschaften nicht genutzt wird. Und ich glaube, es wird auch dieses Jahr so sein.
Hatten wir das mit Bayern und Leverkusen nicht schon mal so ein direktes Duell kurz vor der Winterpause, wo alle gesagt haben, Leverkusen am absoluten Limit, wenn sie das gewinnen, ziehen sie durch und sie verlieren es in der Nachspielzeit, glaube ich, mit 2-1 und danach ist es wie abgerissen. Also ich glaube auch, dass diesem direkten Duell im Februar eine ganz besondere Bedeutung dabei ist. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte, die darauf hindeuten, dass Leverkusen jetzt plötzlich mal 3-4 Spiele nicht gewinnen sollte. Ja. Aber dieses Spiel ist extrem wichtig. Ja, übrigens auch für die Bayern.
Aber Friedhelm, 45 Punkte zu machen, das ist ja unglaublich. Also das ist schon eine Leistung von Xabi Alonso. Also jetzt allein schon die Hinserie, ich meine, du läufst dann auf 90 Punkte raus irgendwann, wenn du so weiter performst.
Das ganze Auftreten von Bayer Leverkusen ist beeindruckend. Das muss man einfach sagen. Sie haben vor der Saison 4 Transfers getätigt, die außergewöhnlich waren, ja, die auch außergewöhnlich eingeschlagen haben. Ne, ob das Boniface ist, ob das Hofmann ist, ob das Xhaka ist oder Grimaldi. Der auf der Außenbahn, ich glaube, der hat schon 8 oder 9 Tore geschossen. Das muss man sich mal vorstellen.
Ja, gestern als Außenbahn, getroffen, ne?
Als Außenbahnspieler. Ja, da sind viele Spieler eben auch torgefährlich. Und diese Torgefährlichkeit und dann diese Kompaktheit, die vor allen Dingen Palacios und Xhaka erzeugen, das sind für mich mit Abstand die beiden besten Sechser in der Bundesliga. Ja, das muss man einfach sagen. Bayern wäre, glaube ich, froh, wenn sie einen der beiden Sechser in ihren Reihen hätten. Das sind zum Beispiel 2 Spieler, die auch bei Bayern München spielen würden. Davon bin ich fest überzeugt. Die haben andere Mannschaften nicht so. Dortmund hat überhaupt keinen, der bei Bayern München, glaube ich, Stammspieler werden könnte. Und das zeigt die Gefährlichkeit von Bayer Leverkusen. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass sie bis zum Schluss dabei sein werden. Und Bayern darf sich keine Schwächenphase erlauben, so wie sie das im letzten Jahr in der Rückrunde gemacht haben. Bayer Leverkusen ist in diesem Jahr nicht Borussia Dortmund. Die würden sich das nicht aus den Händen nehmen lassen.
Ja, es ist ja auch eine Situation für die Bayern, die sie auch nicht so gut kennen, der Jäger zu sein. Ne?
Ja, ist richtig. Aber das stachelt die Bayern eher an. Sie sind es gewohnt, gejagt zu werden und jetzt plötzlich mal selber das Ziel vor Augen zu haben. Das setzt schon Kräfte frei bei Bayern. Und bei Bayern ist ja wichtig, du brauchst Reibung. Ja. Und Reibung und Leverkusen erzeugt Reibung. Gab's
ein bisschen Reibung bisher schon auch in der Saison.
Ne? Ja, gut, das ist okay, aber sagen wir mal, für die Bundesliga und jetzt plötzlich die Leverkusen da vor sich zu sehen, das ist wie in der Formel 1, wenn du ein paar Runden vor Schluss plötzlich den ersten vor dir hast. Ja? Ja. Das ist was anderes, als wenn du alleine hinterher fährst. Genauso geht es den Bayern heute.
Absolut. Jetzt wollen wir mal hören, was Xabi Alonso gesagt hat nach diesem Spiel, nach diesem späten Sieg in Augsburg.
Wir haben Besuch bis Ende und ja, emotional ein bisschen gesprungen und war. Aber ja, für no frustration, aber wir hatten dieses Gefühl, dass wir verdienen die Sieg und akzeptieren auch, dass es war nie einfache Situation. Aber die Tor von Palava war sehr schön. Wir haben genießt, wir haben gefeiert ein bisschen heute, morgen. Aber es ist nur ein Sieg und wir weitermachen von Montag für das nächste Spiel.
Ist ja so ein bisschen Stehsatz, dieses wir gucken immer nur aufs nächste Spiel. Aber ihm glaube ich es irgendwie. Also, dass er noch nicht so viel an den Mai denkt, wenn dann die Saison zu Ende ist.
Das ist auch seine große Qualität, die er hat. Ich glaube, die jungen Spieler, die junge Generation, auch um Wirtz und Co., die folgen ihm, die hören auf ihn und die nehmen das so mit. Ich glaube, er macht das auch bewusst so, dass er da mal sehr ruhig bleibt. Er könnte ja viel mehr rausposaunen in seiner Position, in Leverkusens Position. Und
Spiele wie gestern sind ja eigentlich schon Zeichen genug. Also das lässt mehr aufhorchen als jeder Satz in der Pressekonferenz. Ja. Und ich höre ihm unglaublich gerne zu. Ich sehe ihn unglaublich gerne am Spielfeldrand, auch mit seiner Aura, mit seiner Persönlichkeit. Sein Jubel gestern auch, da hat man auch gemerkt, er hat auch sich selbst gefeiert, dass das richtig war, die Rotation. Dann auch auf Wirtz oder Tat zu verzichten und trotzdem dieses Spiel dann zu gewinnen, ohne seine Dreierkette und auch in dieser Situation, wo jeder nur darauf wartet, dass Leverkusen stolpert.
Friedhelm May ist ja auch einer, der sehr aktiv sich im Training integriert, selber viel mitmacht, viel mitspielt. Die Spieler sehen auch, der kann es immer noch ganz gut. Wie wichtig ist das?
Ja, das ist, wenn man das kann, ist das natürlich sehr, sehr wichtig.
Ja.
Und Alonso kann das ja noch.
Ja.
Er hat die Art, wie er Fußball gespielt hat, in diese Mannschaft implantiert. Ja, er war ja ein absoluter Ballbesitz-Fußballer. Alonso war ja ein Stratege auf dem Platz. Da hat es nicht so viele auf der Welt gegeben. Das war ein absoluter Weltklasse-Spieler. Und er hat sich genau überlegt, warum holt er Xhaka? Weil das eben auch ein Spieler ist, der viel die Bälle haben will, der in jeder Situation angespielt werden will, der in jedem Spiel 80, 90, 100, 110 Ballkontakte hat und kaum Fehler macht, genau wie er. Und wenn diese Spieler dann auch noch sehen, dass der Trainer das in der heutigen Zeit ohne die läuferische Klasse, die die Spieler natürlich heute haben, noch mithalten kann von der Technik her, dann hilft das der Mannschaft natürlich auch ungemein. Sie glauben einfach an Alonso, sie glauben an das, was er ihnen erzählt, weil er ihnen das heute in vielen Dingen noch vormachen kann.
Und Ruth? Ja, Entschuldigung. Ja? Alonso hat eines, er ist ein Winnertyp.
Ja.
Er weiß, wie gewinnen geht. Und damit überzeugst du deine Mannschaft. Das, was er als Spieler erreicht hat. Ja? Er weiß, wie Erfolg geht. Er weiß die vielen Stellschrauben, die du vor einem Spiel, nach einem Spiel stellen musst. Ja? Er weiß, wie Erfolg geht. Und diesen Erfolg hat er zumindest in der Hinrunde bei Leverkusen beigebracht.
Und Sie haben erst 12 Gegentore, das haben wir schon besprochen. Ruth hat noch ein paar Informationen und da liegt auch in der Tabelle, die du gleich zeigst, ein Leverkusen nach vorne, ne?
Das ist so. Also es ist wirklich erstaunlich. Sie führen so viele Rankings an. Tore haben allerdings die Bayern noch mehr geschossen in der Offensive, aber die Defensive ist so sattelfest, das ist Wahnsinn mit diesen 12 Saison-Gegentoren überhaupt. Und ja, der Torhüter, es wundert nicht, dass er unser Torhüter-Ranking Weiße Weste anführt. Also Lukas Radetzky sehen wir da mit den meisten zu Null spielen, nämlich 8 in dieser Saison. Dahinter Noah Atubolu, das ist der junge Mann aus Freiburg, also der auch mit einer starken Premieren-Saison. Und an dieser Stelle noch der Nachtrag vom Dezember, 16 zu Null Spiele haben wir da gesehen, macht 800 Euro in unser Phrasenschwein und wir liegen auch in diesem Jahr schon richtig gut auf Kurs, denn es gab ja schon am Wochenende 5:0 Spiele und ihr habt eigentlich die Statistiken schon genannt, die ich vorbereitet hatte. Friedhelm hat das schon gesagt mit der Dreierkette, die Etat-mäßige eben nicht dabei und wer dann alles beim Afrika-Cup ist und wer dann hinten drin statt Stanisic, Andrichin, Kapje. Das ist einfach ein so gut eingespieltes Gefüge dort, dass man sich wirklich fragt, wer sie stoppen soll.
Ja, wenn es jemand schaffen kann diese Saison, dann ist es der FC Bayern München. Wenn Sie das Nachholspiel hier wegen Schneechaos in München, der damals ausgefallen gegen Union, gewinnen, dann sind Sie auf einen Punkt dran. Trotzdem, das hat der Trainer immer wieder gesagt, Thomas Tuchel, wir haben eigentlich ein bisschen zu dünnen Kader. Jetzt gab es bisher einen Wintertransfer. Eric Dier ist der Mann, der von Tottenham gekommen ist. Reicht das, ist die große Frage beim FC Bayern München.
Sein Name ist Dier, Eric Dier. Ein vielseitiger Defensivakteur, 29 Jahre alt und englischer Nationalspieler. Bei Tottenham Hotspur aber zuletzt außen vor. Nur 4 Premier League-Einsätze, dabei ein einziges Mal über 90 Minuten. Ich war schon immer stolz darauf, fit zu sein. Und ob ich jetzt mal ein halbes Jahr nicht spiele, ist egal. Ich fühle mich topfit. Dyers Verpflichtung also ein Volltreffer?
Er ist universell einsetzbar. Wir sehen ihn in erster Linie schon als Innenverteidiger.
Was Bayern-Trainer Tuchel anscheinend zufriedenstellend findet.
Dadurch, dass wir jetzt Eric Dier verpflichtet haben, kriegen wir Leon komplett frei fürs Mittelfeld.
Vorerst vorbei, also Goretzkas Zeit als Innenverteidiger Notnagel. Das defensive Mittelfeld gehört ja auch zur Abwehr. Und Tuchel weiß, wenn er mit den Bayern ganz nach oben will, ist eine absolut stabile Defensive unverzichtbar. Den Status quo legten die Hoffenheimer am Freitag offen, als sie binnen weniger Minuten gleich drei Top-Chancen besaßen zum möglichen Ausgleich.
Hat uns Manu im Spiel gehalten. Das ist natürlich was, was wir überhaupt nicht wollen. Da haben wir mal kurz komplett die defensive Kontrolle verloren.
Dass die Bayern auf der Torhüterposition mit Neuer und in der kompletten Offensive überragend besetzt sind, daran kann es keine Zweifel geben. Wohl aber, was die gesamte Defensivabteilung angeht.
Die Transferzeit ist ja noch ein bisschen offen. Ja, schauen wir mal, was noch passiert.
Vielleicht präsentieren wir noch einen oder zwei. Ja, mal schauen, mal schauen.
Ja, schauen wir mal. Auch ob Eric Dyer reicht, um den Kader zu komplettieren. Denn diese Frage steht immer noch im Raum. Brauchen die Bayern weitere Neuzugänge?
Ja, das ist die große Frage, Stefan. Was ist denn deine Meinung? Reicht Dyer oder müssen noch ein, zwei kommen?
Also ich finde erstmal die Verpflichtung von Eric Dyer sehr gut. Auch wenn er, wie gesagt, in der Hinrunde nicht oft gespielt hat oder ganz wenig gespielt hat, hat er trotzdem diese Erfahrung, auch internationale Erfahrung auch vom Alter, dass ich mir da jetzt weniger Sorgen machen würde. Ich glaube, die Bayern suchen noch für die rechte Bahn, für die Defensive was, weil sie da ja den Leimann mal rüberschieben, ist ja auch normal ein geborener Sechser, sage ich mal. Ich glaube, da haben sie noch ihr Hauptaugenmerk drauf. Und ansonsten muss man hoffen, dass die Jungs, die jetzt abgestellt wurden, auch wieder gesund zurückkommen. Und dann ist Bayern München schon gut aufgestellt. Das ist meine Überzeugung.
Du sagst in deiner T-Online-These, das ja. ähnlich wie gerade, Eric Dyer ist angesichts der Optionen auf dem Transfermarkt ja, eine gute Verpflichtung für den FC Bayern. Seine Erfahrung ist ein großes Plus und das wird die mangelnde Spielpraxis wettmachen. Wie siehst du das?
Volle Zustimmung. Volle Zustimmung, ja. Ja. Ehemaliger Nationalspieler.
Fast 50 Länderspiele, ja.
Auch die Trainingsqualität in enormem Maße verbessert. Man muss jetzt sehen, es ist sein erster Ausflug von der Insel runter. Das ist für Engländer immer ein bisschen besonders. Bei Harry Kane hat es sehr gut funktioniert. Ich glaube, es geht jetzt gar nicht darum, dass der jetzt in der Rückrunde, weiß ich, 20 Pflichtspiele macht, sondern es geht darum, ihn punktuell mal bringen zu können, und zwar ohne Bauchschmerzen für eine Innenverteidigerposition oder für eine Sechserposition, als so eine Art, wie auch immer geartet, Special Team, um Körner zu schonen. Und da hilft er zu 100%, weil der hat dann auch keine Probleme damit, wenn es in der Königsklasse dann irgendwo Manchester etc. geht vielleicht.
Ja, und vor allen Dingen dürfen wir, glaube ich, nicht vergessen, wie, ja, ich will fast sagen, dramatisch die Situation ja manchmal in der Hinrunde war. Also Thomas Tuchel hat es ja gesagt, wir haben uns daran gewöhnt, dass wir mit 14, 15, 16 Spielern im Kader in ein Spiel gegangen sind am Freitag, wenn die Kadernominierung oder wenn die Abreise war.
Und das ist und halt nachweislich zu dünn.
Das ist viel zu dünn.
Lange,
das heißt, dann reicht aber der eine nicht möglicherweise, oder?
Glaube ich auch. Ich glaube, sie werden mindestens noch ein bis zwei, hat er ja gesagt. Also wird es noch geben.
Nun gehen die Bayern heute in ein Kurztrainingslager nochmal. Als Trainer wünscht ihr dir natürlich, dass du spätestens dann irgendwie schon die Neuen an Bord hast? Oder ist das heutzutage so, dass du damit leben musst, dass vielleicht einer wirklich auch wieder am letzten Tag von der Transferphase kommt?
Naja, es wird ja nicht jeder Wunsch des Trainers erfüllt. Ja, das muss man...
Wenn das ein Verein kann, dann der FC Bayern.
Dass sich Thomas das wünscht, das hat Stefan ja schon gesagt, das ist völlig verständlich, dass noch eine Defensivoption zu den Bayern kommt. Die brauchen die auch, ob für die rechte Seite oder Innenverteidiger. Gerade bei den Innenverteidigern waren sie ja sehr verletzungsanfällig. De Ligt ist zweimal etwas länger ausgefallen, Upamecano ist ausgefallen. Dyer ist eine gute Verpflichtung. Ja, er hat eine gewisse Robustheit, körperlich sehr groß, kopfballstark. Also das ist schon wirklich eine ganz, ganz wichtige Verpflichtung. Und Thomas wünscht sich noch einen Defensivmann. Das ist auch das ist zu verstehen. Und ich glaube, dass die Bayern noch alles dran setzen werden, jetzt noch einen Spieler zu verpflichten. Ob der dann jetzt nach dem Kurztrainingslager kommt, ich glaube, das ist nicht ganz so wichtig. Besser wäre es gewesen, wenn er jetzt schon da gewesen wäre. Aber wenn er jetzt in den nächsten Wochen bis zum Ende der Transferperiode noch kommt, dann kann Thomas Tuchel damit, glaube ich, ganz gut leben.
Frage ist, wer ist das dann? Mukiele hören wir immer wieder vom PSG für die Außenbahn. Das ist natürlich auch im Winter also so einfach nicht qualitativ ganz hochwertige Spieler zu kriegen, die in ihrem Verein glücklich sind.
Absolut. Also bei Mukiele ist es so, wie man hört, sieht es da recht gut aus. Also ich glaube, das ist definitiv ein Kandidat, wo es klappen könnte. Und dann wird es spannend eben, was mit der so viel besprochenen Holding Six ist für den Sommer hin. Also Sie haben es ja am Wochenende eigentlich klar gesagt, jetzt im Moment ist die Priorität nicht mehr auf der 6. Einfach.
Palinha ist nicht zu kriegen
jetzt. Palinha ist zumindest für wenig Geld definitiv jetzt nicht zu kriegen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es im Sommer dann wieder ein Thema wird. Und dann wird es natürlich spannend, weil dann hat es ja möglicherweise Auswirkungen auf die ganze Mannschaft. Also was ist mit Kimmich zum Beispiel? Ist seine Zukunft in München? Wie ist seine Stellung in der Mannschaft, wenn Palinha kommen würde? Aber jetzt ein flexibler Verteidiger und der wird jetzt kommen, da bin ich sehr, sehr sicher.
Markus, wie siehst du das denn eigentlich, diese Transferfenster im Sommer? Da war schon jeden Tag Breaking News und da gingen die Namen rauf und runter. Jetzt ist es wieder so ein bisschen ähnlich. Du musstest das ja jahrzehntelang managen dann irgendwie von der Öffentlichkeitsarbeit her.
Damit musst du leben in einem Club wie Bayern München, dass dir jeden Tag 2, 3, 4 neue Namen genannt wird. Da musst du auch die Größe haben, drüber zu stehen. Nur wenn er zuerst in der Einspielung gesehen hat, wie Tuchel geschmunzelt hat, vielleicht holen wir noch einen oder zwei.
Das heißt, wir holen sicher noch einen oder zwei.
Das sagt mir eher, dass sie drei holen, als dass sie nur einen holen. Ja. Die Bayern sind immer einen Schritt weiter, als wie die Öffentlichkeit letztendlich dann darauf reagiert. Und ich bin sicher, dass da noch das eine oder andere kommen wird. Und die Bayern rüsten sich jetzt auf für die entscheidenden Monate des Jahres. Denn jetzt mal ohne Arroganz zu sein, von August bis in Februar rein, ja, das ist Normalität. Ja. In der Champions League marschierst du durch, in der Bundesliga lässt du nichts anbrennen. Die Saison beginnt für Bayern München März, April, Mai. Ja, und da entscheidet sich alles und das wissen die Bayern. Und genau für diese 3 Monate werden sie sich vorbereiten. Und noch neue Spieler dazu.
Ja, das ist, glaube ich, eine realistische Einschätzung. Das ist,
keiner weiß es besser als er, als 100 Jahre moderiert.
Ja, genau. Und ehrlicherweise wissen wir natürlich auch, wie wichtig diese Phase ist für den FC Bayern, auch für den Trainer. Lothar Matthäus hat vor nicht allzu langer Zeit in der Sportbild gesagt, also eine titellose Saison würde Tuchel nicht überstehen. Das ist die Einschätzung von Lothar. Ob das so ist, weiß ich nicht, aber das ist also sein Satz. Das ist natürlich schon das, was beim FC Bayern gefragt ist. In der Bundesliga macht es Leverkusen ihnen schwer und in der Champions League werden wir mal sehen. Also wir haben eine Menge noch zu besprechen hier in der Sendung, reden weiter über den FC Bayern. Natürlich wollen wir uns auch mit dem Leben und Wirken von Franz Beckenbauer beschäftigen. Der BVB kommt bei uns noch dran. Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann sind wir gleich wieder hier zurück im Airport Hilton in München mit dem Stahlwerk. Doppelpass, bis gleich. Kalt und sonnig und hier drin ist es warm bei uns in der Runde beim Stahlwerk. Doppelpass. Wir sprechen über den FC Bayern München. Stefan hat noch seinen, was hast du denn?
Espresso Macchiato.
Espresso Macchiato.
Ja, musste noch ein bisschen. Soll das jetzt ein Thema sein in der Sendung?
Nein, auf gar keinen Fall. Aber ich meine, normalerweise machst du den in der Pause und dann stellst du die Tasse schon wieder weg. Ja. Habe ich dich überrascht jetzt hier?
In der Pause laberst du mich immer voll.
Ach so. Ja. Und in der Sendung auch noch. Stell dir das mal vor. Sag mal. Wir haben uns ja mit dem Zitat von Lothar verabschiedet in die Werbepause, wo er sagt, es ist schon ein Druck auf Tuchel, titellose Saison würde er nicht überstehen. Wie siehst du die Situation?
Sehe ich nicht so ganz extrem, weil die Frage ist immer wie. Also sie haben ja, Supercup haben sie schon verloren, DFB-Pokal ausgeschieden. Das sind natürlich zwei harte Niederlagen gewesen, überhaupt keine Frage. Die Meisterschaft, da werden sie gegen Leverkusen kämpfen müssen bis zum Schluss. Aber ich glaube, die große Frage und die entscheidende Frage ist immer diese Champions League. Also gegen Lazio Rom im Achtelfinale musst du dich durchsetzen. Das ist auch deren Anspruch und das werden sie auch schaffen. Und dann im Viertelfinale ist die Frage, wirst du wieder so ausscheiden wie einmal gegen Villarreal, wo alle gesagt haben, gegen die darfst du nicht ausscheiden, du musst ins Halbfinale kommen. Ich glaube, das ist die entscheidende Frage, wie man sich dort dann verkauft in der Champions
League. Ist es nur eine Frage des Wie oder geht es am Ende wirklich, ob du was Blechernes in der Hand hast?
Nein, es geht schon auch aufs Wie. Der FC Bayern will sehen, dass in einer Mannschaft eine Handschrift drin ist. Ja? Dass, wie sie spielt, wie sie auch für die nächste Saison aufgestellt ist. Wenn man da Defizite sieht. Ja, das war bei Nagelsmann im Prinzip. Ja, wenn du heute das vergleichst, Nagelsmann hatte sportlichen Erfolg, aber er hat nicht das Gefühl gehabt, er entwickelt Spieler weiter. Ja, es ist keiner besser geworden. Das ist das, was man ihm vorgeworfen hat. Und ja, die Bayern müssen schon etwas zeigen, sie müssen wieder dominant spielen. Diese Dominanz, die Bayern ausgezeichnet, die haben wir nur selten in der Vorrunde gesehen. Und das wird sicherlich ein Kriterium werden, dass man sagt, natürlich, wir brauchen mindestens einen Erfolg, der ist in München dringend notwendig, aber es muss auch eine Handschrift sein, es muss Bayern München wieder auf dem Platz erkennbar sein.
Wie siehst du denn die Handschrift? Oder erkennst du die Handschrift? Oder erkennst du das, was Markus so als Ziel, als Idee vorgibt? Erkennst du das bei Tuchel und seinen Bayern?
Ja, man muss auch dazu sagen, er ist, fand ich, zu einem sehr schwierigen Zeitpunkt Trainer geworden, weil es war nicht so ein großer Misserfolg da. Es war ja auch relativ überraschend, dass Julian Nagelsmann damals entlassen wurde. Und zwei Wochen später scheidest du hochverdient gegen Freiburg im Pokal aus. Und dann auf einmal stehst du da und bist schon wieder zumindest in dem Titel los. Dann wird natürlich sofort auch schon diese Trainerentscheidung sofort hinterfragt. Jetzt ein Jahr später scheidest du in Saarbrücken aus. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ist es nicht selbstverständlich, jedes Jahr durch die Champions-League-Gruppenphase zu marschieren. Ja, also es hört sich mal so leicht an und das ist auch mal alles selbstverständlich, aber in meiner Meinung ist es das nicht, dann auch immer wieder da auch ungeschlagen durchzumarschieren. Und wie Stefan gerade gesagt hat, am Ende kommt es dann auf diese einzelnen Spiele an, ob er dann die Mannschaft erreicht, ob dann irgendwie er nach außen hin gut wegkommt. Am Ende sind es einzelne Spiele, die dafür sorgen, ob ein Trainer halt dauerhaft da bleibt oder nicht. Und wenn du natürlich gegen Saarbrücken verlierst oder andere Spiele, wird es schwieriger. Aber wenn du natürlich in der Champions League weit kommst, dann sorgt es auch dafür, dass du natürlich auch eine Langlebigkeit vielleicht dann doch inne hast. Aber ich fand es damals sehr überraschend, diesen Trainerwechsel immer noch.
Gibt es die Tuchel-Handschrift für dich?
Ich finde, dass Thomas Tuchel in der Gesamtbeurteilung ein bisschen zu schlecht wegkommt. Weil es ihm, finde ich, schon gelungen ist, in einer schwierigen Situation, wir reden jetzt über Wintertransferfenster beispielsweise, das ist nicht das typische Bayern-Transferfenster. Normalerweise drehen sie an den großen Rädern im Sommer und im Winter nur ausnahmsweise, wenn es gar nicht anders geht. Jetzt müssen offensichtlich signifikante Entscheidungen im Winter getroffen werden. Das ist alles neu und das ist alles besonders. Ich finde, den Ergebnissen nach kann man Thomas Tuchel und den Bayern keine großen Vorwürfe machen. Also im Moment ist es nicht eigene Schwäche, sondern eine Stärke des Konkurrenten. Das sollte man durchaus auch mal hervorheben. Und wenn du dann siehst, dass der Kader im Grunde nicht groß genug ist, um die ganz großen Erfolge zu erreichen, und du guckst dann auf jemanden wie Pavlovic, der aus dieser Mangellage gewissermaßen hervorgegangen ist, dann ist das schon auch auf Thomas Tuchel zurückzuführen. Die Ergebnisse stimmen, aber am Ende, und das ist Bayern München, wird über Titel abgerechnet.
Du nickst. Thomas Tuchel zu negativ gesehen?
Ja, finde ich schon. Also ich finde, dass Thomas die Bayern schon stabilisiert hat. Er ist, und da muss ich Nils recht geben, in der Phase gekommen, da war es ja teilweise wieder der FC Hollywood. Ja, da war vieles durcheinander, man hat Spiele verloren, man war sich nicht einig, die Führung ist entlassen worden. Und das war nicht einfach für Thomas Tuchel. Und das hat er stabilisiert. Seit Wochen hört man eigentlich nur noch wenig Negatives wieder über den FC Bayern, was davor ja wirklich der Fall war. Und sie haben ein Spiel in der Bundesliga verloren, da waren sie wirklich schlecht, ja, in Frankfurt, das war grauenhaft. Aber ansonsten haben sie auch viele Punkte geholt. Sie sind durch die Champions-League-Gruppe wieder marschiert, wie in den letzten Jahren immer. Und deswegen glaube ich, wenn jetzt die ein oder andere Verpflichtung noch kommt, dann werden sie noch stabiler werden. Und Thomas Tuchel ist schon der richtige Mann für den FC Bayern.
Also wenn wir über die Handschrift von Thomas Tuchel reden, dann muss er eins abstellen. Und das ist eben diese Nicht-Kompaktheit in der Defensive, wo sie nach wie vor extreme Schwächen haben. Das hat er auch angesprochen nach dem Hoffenheim-Spiel. In diesen 4 Minuten, wo Hoffenheim 300-prozentiger hatte.
Wir haben die Szenen, können wir mal gucken.
Genau, und wenn er das abstellt, dann würde ich sagen, dann sehe ich wirklich die Handschrift von Thomas Tuchel. Es ist ja nicht nur die Dreierkette oder die Viererkette, sondern dann gehören ja auch die Mittelfeldspieler dazu, da gehören die Außen dazu, die mit zurückarbeiten. Ich glaube, das ist Hauptaugenmerk für Thomas Tuchel, daran zu arbeiten. Und dann würde ich sagen, dann sehe ich die perfekte Handschrift von Thomas Tuchel.
Aber was fehlt da bei den Bayern für eine Stabilität? Was ist das?
Ja, dass du also in der Kompaktheit eben zusammen verteidigst. Also nicht nur auf die Innenverteidiger guckst und sagst, oh, die Abwehr steht schlecht, aber zum Glück haben wir einen Manuel Neuer. Sondern du musst ja versuchen, so viele Spieler wie möglich hinter den Ball zu kriegen, sobald du ihn verlierst und nicht pressen kannst. Dann heißt das, das eigene Tor zu verteidigen. Und das geht nur im Verbund. Und das kriegen sie halt in der Überzahl sehr, sehr selten hin. Und deswegen kommen die Gegner eben zu diesen großen Möglichkeiten, so wie hier Hoffenheim in dem Spiel.
Und das müssen sie natürlich...
Ja, wenn du die zulässt, dann in der Spitze, in der Champions League.
Dann fallen da ein paar Tore.
Dann kriegst du ein oder zwei oder vielleicht auch drei Tore. Und dann ist es vorbei.
Wie wichtig ist dieses Wintertransferfenster für den immer noch neuen Sportdirektor, für Christoph Freund? Oder würdest du sagen, das entscheidet sich erst, eine Beurteilung gibt es erst nach dem nächsten Sommer?
Ja, eine endgültige schon erst nach dem nächsten Sommer, weil Wolfgang Terrasse an großen Rädern wird normalerweise im Sommer gedreht. Aber Fakt ist, er muss jetzt sofort funktionieren. Er hat 100 Tage jetzt gut hinter sich, Christoph Freund, und das muss jetzt schon klappen. Also das ist für ihn sehr, sehr wichtig. Es wird ja, davon gehen wir alle aus, Max Eberl noch dazukommen, dann wahrscheinlich im Vorstand, vielleicht Richtung Frühjahr. Das ist so das Zeitfenster, von dem ich mal ausgehe, und dann werden die beiden gemeinsam irgendwann gestalten. Aber jetzt ist er sozusagen allein, natürlich im Team auch im Austausch mit Tuchel, aber im Kern ist er verantwortlich. Ganz wichtige Transferperiode für ihn, klar. Gerade wenn du noch nie bei so einem großen Verein, Salzburg in allen Ehren, aber Bayern ist schon eine andere Nummer, wenn du noch nie bei so einem großen Verein gearbeitet hast.
Und wir haben ja,
Transferfenster beginnt ja für ihn jetzt nicht nur für die Winterpause, sondern der Sommer im Prinzip, die Transfers müssen im März, müssen im April durch sein, damit du nicht wieder unter Druck kommst. Das heißt, Christoph Freund wird in den nächsten Wochen viel, viel unterwegs sein, viel verhandeln müssen, dass im Idealfall du vor der Europameisterschaft bereits alles weißt, was im nächsten Jahr los ist.
Und Stefan, es geht ja nicht nur darum, neue Spieler zu holen, sondern es geht ja auch darum, Spieler zu halten, genau, oder vielleicht abzugeben. Also da ist ja möglicherweise wieder ein Umbruch.
Ja, Wolf hat es ja gerade ein bisschen angedeutet. Das ist ja auch die auslaufenden Verträge, Sané, Davis, Kimmich, diese auch zu halten, die Überlegungen anzustellen, wollen wir mit ihnen weitergehen für die nächsten 2 oder 3 Jahre? Das kommt ja on top auch noch dazu.
Wir haben Sie ja, meine Damen und Herren, gefragt, wie halten Sie es eigentlich so mit Leverkusen? Glauben Sie, die sind stabil genug, um das jetzt als Herbstmeister auch in der Rückrunde durchzuziehen? Und ich bin sehr gespannt, was Ruth für Ergebnisse hat.
Das ist ein wirklich sehr interessantes Ergebnis. Ich war ein bisschen überrascht über die Deutlichkeit, möchte aber zuvor noch mal darauf hinweisen, weil wir auch heute wieder so ein tolles Publikum hier haben bei uns, dass natürlich der Doppelpass auch on Tour geht. Also falls Sie es nicht schaffen, hier in München bei uns vorbeizuschauen, vielleicht schaut der Doppelpass ja bei Ihnen vorbei. Also gerne, Sie sehen eingeblendet, wo es die Tickets gibt, wenn Sie mögen. Wir freuen uns immer über viele Gäste und Zuschauer in den Sendungen. Und jetzt zur Auflösung. Es sagen tatsächlich 2/3 Nein, Leverkusen wird noch einbrechen. Ich gehe aber auch davon aus, dass da viele Bayern-Fans abgestimmt haben. Davon gibt es ja einen ganzen Haufen. Also es könnte sein, dass das, na, auch hier ein paar, vielleicht haben hier auch ein paar mit abgestimmt. Ich habe auch einige Tweets noch rausgenommen. Hier schreibt ein Bayern-Fan, es werden noch Punktverluste kommen. Ob die Meister werden, hängt dann davon ab, wie gut Bayern die Fehler nutzt, da Bayern auch extrem konstant spielt, ist noch alles offen. Peter allerdings sagt, diesmal wird Leverkusen nicht einbrechen, dafür ist die Mannschaft zu gut und der Trainer zu schlau. Und hier haben wir noch einen Kommentar. Wer wie Leverkusen gestern bis zur letzten Sekunde kämpft und kurz vor Schluss dann noch das Siegtor macht, hat es verdient, Meister zu werden. Das hat den Dortmundern nämlich letzte Saison gefehlt. Also es bleibt aber sehr, sehr spannend, wie das in der Rückrunde eben weitergeht. Ob die Leverkusen einbrechen oder nicht. Jetzt hören wir noch rein ins Dopafon. Was meinen Sie, liebe Zuschauer?
Tante Käthe wird es nicht gerne hören, aber Leverkusen hat nicht umsonst den Beinamen Vizekusen. Sie haben zwar das beste Team seit ihrem UEFA-Cup-Sieg, das ja schon einiges an Jahren her ist, aber die Mannschaft wird noch einbrechen in der Liga.
Der FC Bayern kann Titelkampf und Leverkusen hat keine Mannschaft mit Titelerfahrung. Der FC Bayern wird 2024 erneut deutscher Meister werden.
Die Saison ist zwar noch lange, aber wenn du solche Spiele wie gestern gewinnst, dann bist du auch deutscher Meister.
Die Chancen für Leverkusen waren noch nie so groß wie in diesem Jahr. Sie können es schaffen. Aber es wird ein Herzschlagfinale bis zum letzten Spieltag.
Die Entscheidung wird fallen beim Rückspiel gegen Bayern München. Sollte Leverkusen dieses Spiel gewinnen, werden sie auch Meister.
Wir stellen uns auf jeden Fall ein auf einen spannenden Titelkampf, ein spannender Zweikampf um den Bundesliga-Titel, um den Titel Deutscher Meister 24. Jetzt gibt es ganz kurz ein paar Hinweise von unserem Wettspielpartner und danach machen wir weiter hier beim Stahlwerk. Doppelpass, bis gleich. Wir sind wieder zurück beim Stahlwerk Doppelpass. Heute vor einer Woche ist der Größte im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen. Franz Beckenbauer, der Kaiser, ist nicht mehr unter uns. Und das war natürlich in diesem Spieltag überall in allen Stadien extrem emotional. Der Abschied der Lichtgestalt oder von der Lichtgestalt am Freitag bei den Bayern in der Allianz Arena besonders.
Diese Woche hat der Tod von Franz Beckenbauer die Fußballwelt erschüttert. Es gibt keine Worte, um diesen Verlust auszudrücken. Franz Beckenbauer hat den Fußball verändert. Er hat unsere Welt geprägt. Die Fußballfamilie ist vereint in der Trauer um einen einzigartigen Menschen. Lieber Franz, danke für alles. Ruhe in Frieden.
Würdevoller Abschied vom größten Fußballer, den Deutschland je hatte. Freunde, Kollegen und 75.000 wollen noch einmal den Kaiser ehren.
Also er war ja mehr als der FC Bayern, das muss man ja schon sagen. Er hat natürlich den FC Bayern auch verkörpert und in die Welt hinaus transportiert, aber gerade für den deutschen Fußball. Also er hat eigentlich vereinsübergreifend die Leute verbunden.
Und nicht nur in Deutschland nennt man ihn in einem Atemzug mit den großen Legenden des Fußballs.
Ich sage, das ist, was Johan Cruyff für uns in Holland ist, ist Beckenbauer natürlich hier in Deutschland. Und ich zähle ihm auch zu der Reihe mit Johan Cruyff natürlich, Maradona, Pelé und die sind alle vier leider nicht mehr unter uns.
Franz Beckenbauers Lebensabend ist von Krankheiten und persönlichen Tragödien überschattet. Schwer gekränkt haben ihn auch Korruptionsvorwürfe rund um eine dubiose Millionenzahlung im Zuge der WM-Vergabe 2006. Für Weggefährten wie Matthias Sammer sind diese Vorwürfe ein Skandal. Ich schäme mich dafür, was wir Franz angetan haben. Fest steht, Beckenbauer hat das Sommermärchen erst möglich gemacht. Und dafür muss man ihm dankbar sein.
Und nicht zu vergessen, was der für dieses Land, und das sage ich mit Bedacht, für dieses Land und für die Bayern sowieso geleistet hat.
Die Menschen haben es wohl nicht vergessen. Das zeigte die riesige Anteilnahme in München und in den anderen Stadien dieses Spieltags. Wir glauben, für die Fans liegt kein Schatten über der Lichtgestalt Franz Beckenbauer.
Markus, wir alle kennen den Franz natürlich. Du kanntest ihn sehr, sehr gut, sehr eng zusammengearbeitet. In dem Beitrag ja gerade auch so ein bisschen angeklungen. Der Umgang mit ihm in den letzten Jahren, wie hast du das erlebt und wie würdest du das bewerten?
Ich glaube, der Satz von Matthias Sammer hat alles ausgesagt. Es war beschämend, wie man mit Franz Beckenbauer umgegangen ist, weil man all das vergessen hat, was dieser Mann für Deutschland, für Fußball-Deutschland, aber auch für das ganze Land getan hat. Ja. Und es gibt wahrscheinlich eine Handvoll Medienvertreter, Journalisten, die dieses Kunstwerk zerstören möchten. Ich weiß nicht, wie alt wir alle hier irgendwo sind, aber ich denke, die vier Wochen im Juni und Juli 2006, das war das schönste Deutschland, das wir alle jemals erlebt haben. Die Menschen waren offen, die Menschen haben sich gefreut, die Sonne hat gescheint. Wir haben ausländische Gäste, wenn man die Bilder von damals sieht, bei uns zu Gast gehabt. Das war wie im Paradies und so hat es Franz Beckenbauer auch gesagt. Und es gibt einen Mann, der uns das alles gebracht hat und das war Franz Beckenbauer. Und dass er alles, was man ihm vorgeworfen hat, es ist bis heute alles nur in Verdacht. Und wir sind in einem Rechtsstaat. Ja, da müssen auch Steuern bezahlt werden. Aber in einem Rechtsstaat gilt auch, dass man die Unschuldsvermutung hat. Da gibt es Journalisten in Hamburg droben, die behaupten einfach Dinge. Die behaupten jetzt zuletzt, dass der Bin Hammam Geld genommen hat. Sie können es nicht beweisen. Aber sie haben es dargestellt und Franz Beckenbauer war derjenige, den man damit kaputt gemacht hat. Auch sie versuchen, unser Sommermärchen 2006 kaputt zu machen. Das darf nicht passieren. Und ich hätte mir gewünscht, dass wir diese Lobhymnen, diese ehrliche Anteilnahme, die wir jetzt seit einer Woche dem Franz Beckenbauer gegeben haben, dass er die bekommen hätte, solange er noch gelebt hat.
Stefan, für dich, was war Franz Beckenbauer für dich als junger Mann, später als du bei Bayern warst, was für eine Bedeutung hat er für dich und dein Leben?
Er war ein großartiger Mensch.
Bleib sitzen, ja. Stefan. Ja. Ich verstehe das. Die Emotionalität ist bei so vielen, die ihn kannten, so groß. Ich hab neulich mal gesagt, und das meine ich auch so, alle, die den Fußball geliebt haben, die haben zumindest ein Kloß im Hals gehabt, die Nachricht gehört haben. Alle, die ihn kannten, waren tief traurig und alle, die ihn eng kannten, waren am Boden zerstört und sind es vielleicht immer noch. Friedhelm, du hast ja auch eine lange, lange Karriere in der Fußball-Bundesliga. Eure Wege haben sich immer wieder gekreuzt. Ja. Was hast du von Franz Beckenbauer mitgenommen?
Ja, ich habe 1975 noch gegen den Franz gespielt. Ja, mit Bayer 05 Uerdingen gegen Bayern München. Und das war mein zweites oder drittes Bundesligaspiel. Und Franz war da schon Weltmeister. Die haben dreimal den Europapokal, den Landesmeister gewonnen. Und er war so natürlich, er war so als Mensch, der jedem Spieler von uns, das ist eine kleine Geste nur, aber die sprechen sehr, sehr viel für Franz aus, ja, jedem von uns die Hand gegeben hat vor dem Spiel. Und Markus hat es ja eigentlich richtig ausgedrückt. Besser kann man das alles gar nicht beschreiben, wie Markus das jetzt gemacht hat. Er war immer hilfsbereit, auch in den Jahren danach. Ich habe ihn oft auf Trainertagungen getroffen und immer herzlich, immer freundlich, jedem gegenüber, egal ob du jemand Bekanntes aus der Öffentlichkeit warst oder ob du im normalen Berufsleben stand. Das hat für ihn überhaupt keine Rolle gespielt. Er hat geholfen, er hat ärmeren Menschen geholfen. Ich weiß gar nicht, was ich über Franz sagen soll, wo ich ihn mal erlebt habe, wo er schlecht gelaunt war, wo er mies drauf war. Kann ich wirklich überhaupt nicht sagen. Und deswegen ist es so schade, dass, was Markus sagt, dass eine Handvoll Journalisten allerhöchstens ihn in ein so schlechtes Licht gestellt haben. Das hat Franz überhaupt nicht verdient. Er war der beste Außenminister Deutschlands. Ja, das muss man einfach sagen. Was er für Deutschland getan hat, das ist eigentlich, ich habe es auch irgendwo gerade gelesen, mit Worten gar nicht zu beschreiben.
Und weil du gerade ihn auch als Spieler noch erlebt hast, auch das, ne, diese Leichtigkeit, diese Eleganz, die er da ausgestrahlt hat, war einfach einer der als Fußballspieler außergewöhnlichsten,
die wir jemals hatten. Wenn er auf dich zugekommen ist mit dem Ball an Fuß und du wolltest ihn attackieren, in dem Moment war er schon zur anderen Seite gewichen, mit einer Leichtigkeit. Der hat dir die Bälle durch die Beine geschoben, nicht aus Arroganz, sondern weil er so gut antizipieren konnte, wie du deine Beine gerade auf den Platz gestellt hast. Ja, das war Wahnsinn. Er ist trotzdem in Zweikämpfe gegangen. Er war auch ein zweikampfstarker Spieler, was man vielleicht gar nicht so gedacht hat. Aber er hat auch Zweikämpfe gewonnen. gewonnen, er hat für die Mannschaft gearbeitet, er hat gegrätscht. Ich habe irgendwo ein Zitat von ihm gelesen, dass auf irgendeinem Bild war ja auch mal, dass sein Trikot total verschmutzt war. Und da hat er gesagt, seht ihr Leute, ich kann auch schmutzig Fußball spielen. Das war auch ein Spruch von Franz Beckenbauer. Und es war Wahnsinn, gegen ihn Fußball zu spielen. Ich habe eine Gänsehaut, habe ich sonst nie bekommen auf dem Platz, wenn der Franz auf dich zukam. Ja. Oder wenn du Franz attackiert hast. Da warst du wirklich vorsichtig und hast versucht, ihn ja nicht zu verletzen. Das versuchst du bei anderen Spielern auch. Aber bei dem einen oder anderen gehst du schon mal etwas rustikaler zu Werk. Also ihr merkt, auch bei mir ist der Name Franz Beckenbauer, einfach Wahnsinn.
Und Wolf, wir haben ja, glaube ich, beide auch persönliche Erfahrungen mit ihm gemacht, auch als Kollege mit ihm zusammengearbeitet. Und das, was Friedhelm ja auch gesagt hat, ich habe das in Fernsehstudios immer wieder erlebt, wirklich zu jedem zur Kabelhilfe, genauso wie zum Rezeptionisten im Hotel, der Taxifahrer, zu alle Menschen hat er irgendein, nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe.
Das war wirklich ganz Besondere. Die Kabelhilfe war ihm so nah wie der Staatspräsident.
Ja.
Und er hat keine Unterschiede gemacht. Mensch war Mensch, weil er ein großer Mensch war.
Total.
Das hat ihn so außergewöhnlich gemacht, auch in der Zusammenarbeit.
Und was
alles mit Charme und alles mit Witz. Und
hat auch uns toll. Journalisten eigentlich nicht als Feinde erlebt, sondern vielleicht mal irgendwie so ein Spruch, also du hast das ja alles erlebt, gibt's eure Zeitung immer noch oder was? Ja, so. Und da, aber das war alles ein Umgang, das war schon außergewöhnlich.
Es war, wie Wolf gesagt hat, er hat unglaublichen Charme gehabt. Ja, er konnte dir, er hat eine feine Ironie gehabt, du musstest immer am Ende, wenn er gesprochen hat, kam noch so irgendein Satz und dann musstest du oder durftest du manchmal nachdenken, was er damit gemeint hat. Aber er hat alles so charmant rübergebracht. Er war warmherzig. Er hat niemals in seinem Leben jemand gezeigt, ich bin mehr als wie du. Mhm. Ja, ob das ein Staatspräsident war oder ob das ein kleiner Bub mit 6 Jahren am Trainingsgelände war, der ein Autogramm haben wollte. Den hat er gefragt, wie geht's denn in der Schule? Ja, was sind deine Lieblingsfächer? Boah, ja. Und das Schönste, das war nie gespielt, es kam wirklich von Herzen. Von Franz war ein Herzensmensch, er war warmherzig und er hatte eine unglaubliche Empathie für Menschen.
Und eins noch vielleicht, weil wir ja auch von seiner Leichtigkeit sprechen, als Spieler, später als Trainer, da bleibt ja dann so ein Satz hängen, geht's raus und spielt Fußball, aber der war ein harter Arbeiter, sowohl als Spieler als auch als Trainer und wahrscheinlich, das wirst du vielleicht auch ein bisschen besser wissen, auch intern auch mal unbequem und hat harte Sachen auch deutlich angesprochen, oder?
Absolut. Du wirst nicht so eine große Persönlichkeit, wenn du nicht auch eine klare Meinung hast und wenn du nicht Führungspersönlichkeiten hast. Und ich hatte zur damaligen Zeitpunkt, ich durfte ihn ja zweimal als Trainer erleben, wir hatten damals große Trainer, Otto Rehhagel, Udo Lattek und so weiter. Nur es gab keinen Trainer, der so akribisch gearbeitet hat, der so besessen den nächsten Gegner studiert hat wie Franz Beckenbauer. Und das war eine Zeit, als es noch keine Analysen gab, als es noch keine CDs vom Spiel gab. Aber Franz Beckenbauer ist bei jedem Trainingstag, ist er mit 4, 5 VHS-Kassetten unterm Arm in sein Hotel gegangen und hat den Gegner studiert. Ein Otto Rehhagel, großartiger Mann, hat nicht einmal eine DVD oder eine VHS-Kassette angeschaut. Vielleicht hat er es nicht notwendig gehabt, ja, aber Franz glaubte, er hatte es notwendig und hat es getan. Er war unglaublich fleißig und hat aber auch diese Führungsqualität gehabt. Ich habe ihn später als Präsident erlebt. Sagt, soll ich dir jetzt in deine Arbeit reinreden? Mach sie, es müssen nur die Ergebnisse stimmen. Ja, er hat dem Uli Hoeneß nicht reingeredet, dem Karl-Heinz Rummenigge nicht, allen hier im Club, aber die Ergebnisse müssen stimmen. Wenn die nicht stimmen, dann komme ich wieder.
Dann war es Uwe Seeler Traditionsmannschaft.
Ja, genau, da erinnern wir uns auch noch an diese Ansprache. Am Freitag wird es eine große Trauerfeier geben in der Allianz Arena und falls Sie hinwollen, meine Damen und Herren, Karten sind kostenlos, aber man muss sich registrieren auf der Homepage des FC Bayern München, dass nachher da kein Chaos entsteht. Das ist kostenfrei möglich, wollten wir noch mal rüberreichen, falls Sie Abschied nehmen wollen bei dieser großen Trauerfeier für Franz Beckenbauer in der Allianz Arena am kommenden Freitag. Und es gibt natürlich jetzt viele Ideen, wie kann man dieses Andenken dieses Mannes, sagen wir mal, noch manifestieren, DFB-Pokal und anderes. Aber da hat Ruth die verschiedenen Vorschläge, die da jetzt so kamen und über die natürlich dann auch nach der Trauerphase auch sicher intensiver gesprochen wird. Ruth, bitte.
Ja klar, weil sich viele Gedanken machen, wie man Franz Beckenbauer nach seinem Tod langfristig dann auch noch würdigen kann. Viele Wegbegleiter haben da auch schon Vorschläge gemacht. Ottmar Hitzfeld sagt, warum benennt man nicht die Allianz Arena um? Aber da hat Karl-Heinz Rummenigge schon klar gemacht, das wird ein bisschen schwierig mit den Vereinbarungen und Verträgen, die man eben da schon hat. Dann meinte Sepp Maier, er wünscht sich ein Denkmal vor der Arena, am besten neben der Statue von Gerd Müller. Aber vielleicht soll es ja doch was Eigenes sein. Also Berti Vogts hat den Vorschlag gemacht, den DFB-Pokal nach ihm umzubenennen. Oder vielleicht die Idee, so wie es am Freitag war, dass man in der Arena bei den Toren eben sein Lied »Gute Freunde kann niemand trennen« gehört hat. Das klingt dann so, wenn man eben die Torhymne dann verändert. Also viele Ideen, und dann habe ich auch noch einen Vorschlag im Netz gefunden. Da sagt Michael, eine Franz Beckenbauer Tribüne wäre eine angemessene Ehrung für alles, was er für die Fußballwelt getan hat und gegeben hat. Was meint denn die Runde? Was wäre angebracht?
Ja, bin ich gespannt. Was Wolf, was hältst du für möglich und für richtig?
Ich halte bei allem Respekt die Torhymne für eher ungeeignet. Das ist vielleicht ein bisschen zu seicht für einen Torerfolg. Ansonsten ist alles denkbar. Also das Stadion nach ihm benennen, eine Tribüne danach benennen, eine Statue hinstellen. Also größtmöglich, keine Frage.
Wir hatten diese Woche eine Pressekonferenz vom DFB, wo ich Bernd Neundorf, den Präsidenten, fragen konnte, was realisierbar ist sozusagen, was das Gedenken angeht an Beckenbauer. Und er hat gesagt, und das fand ich auch sehr würdevoll und einleuchtend, dass es keine Schnellschüsse geben soll, sondern dass man erst mit der Familie alles, Familie Beckenbauer, alles besprechen will, man aber intensiv dran arbeitet. Ich finde die Idee von Ulf Kirsten eigentlich sehr cool und sehr gut, den DFB-Campus umzubenennen, weil da werden junge Spieler ausgebildet. Das ist irgendwie ein Teil des Herzens des deutschen Fußballs. Franz Beckenbauer ist, glaube ich, gerade für Junge, auch wenn die Generation sicherlich teilweise andere Vorbilder hat, aber ist ein Vorbild. Also die Idee finde ich gut. DFB-Campus klingt eh langweilig. Also es wäre eine schöne Idee eigentlich.
Es gibt viele, viele Ideen, viele sinnvolle Ideen. Natürlich, wir haben ja das festgestellt, hat Thomas Müller ja auch so ausgedrückt. Der Kaiser stand für den FC Bayern, aber er stand auch für den deutschen Fußball, letztlich für das ganze Land. Bist du optimistisch, dass man da was findet, was ihm und seinem Leben auch angemessen wird oder angemessen ist?
Ich denke schon. Ich kann mir vorstellen, dass wir in Deutschland bald irgendwo mal einen Franz-Beckenbauer-Platz haben werden. Ja? Etwas an einem zentralen Ort, was unsere Generation auch noch überleben wird. Ja? Das Bayern, die Allianz Arena, kann mit einer neuen Adresse Franz-Beckenbauer-Platz Nummer 1 kommen. Ich glaube, der FC Bayern ist natürlich zum einen mal gefragt, er hat diesen Verein geprägt wie kaum ein zweiter. Aber auch der deutsche Fußball hat durch Franz Beckenbauer viel Positives mitgenommen. Ja, der deutsche Fußball hat mit Franz Beckenbauer seine Leichtigkeit bekommen. Wie du zuerst gesagt hast, Franz war der beste Botschafter, den Deutschland jemals hatte, und zwar nicht nur im Fußball, sondern auch egal, wo er hingekommen ist. Ja, die Türen sind für ihn aufgegangen. Und dass man da als Erinnerung, als Dankeschön vielleicht auch, sich etwas ganz Besonderes einfallen lässt, auch richtig, kein Schnellschuss, sondern das Richtige muss passieren.
Also da bin ich sehr sicher, dass die Fußballgemeinschaft da das Richtige finden wird. Ich finde, ihr habt sehr schöne Worte gefunden für und über Franz Beckenbauer. Und wir haben gemerkt, was für Emotionen das auslöst. Auch bei Stefan Effenberg, der natürlich auch Franz ganz eng gekannt hat. Wir machen jetzt eine kurze Pause und danach machen wir weiter mit der Schiedsrichterei. Die Schiedsrichter waren im Trainingslager in Portugal. Da haben wir ein paar Bilder. Sven Jablonski hat sich da besonders hervorgetan mit einem Medizinball, also in Anlehnung an Felix Magath. Harte Arbeit bei den Schiris, um wieder fit zu werden. Wir haben gleich einen Gast, der bei uns in der Runde sein wird. Patrick Ittrich ist hier bei uns, hat gestern noch gepfiffen. Und wir wollen mal wissen, was sich die Schiris vorgenommen haben für die Rückrunde. Welche Lehren man aus der Hinrunde gezogen hat. Das und vieles mehr nach einer kurzen Pause bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. In München am Flughafen zum Stahlwerk Doppelpass. Die Runde ist angewachsen. Denn Patrick Ittrich ist bei uns, der jetzt hier Platz genommen hat, Bundesliga-Schiedsrichter. Und Stefan ist wieder zurückgekehrt, freue mich. Und es muss sich niemand genieren für seine Rührung und seine Emotionen. Patrick, ich habe vorhin dieses Bild mal gezeigt, dein Kollege Sven Jablonski, wie ein, weiß ich gar nicht, wie so ein Tier. Terminator, wie so ein Tier, da mit diesem Medizinball gearbeitet. Haben sie dir auch sowas gegeben oder hast du was Kleineres irgendwie? Hast du einen Tennisball oder so?
Meinen suchen sie immer noch.
Ah, ist klar. Ist klar. Aber das war das Trainingslager. Habt ihr hart gearbeitet?
Ja, klar, das gehört dazu. Also wir sind ja schon auch eine Mannschaft und wir haben hart gearbeitet, wir haben gelacht, Wir haben viele Workshops gehabt. Also es war ein sehr, sehr gutes Trainingslager.
Und damit sind wir, meine Damen und Herren, bei unserer Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiri.
Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
Und bevor wir mit dir ein bisschen tiefer einsteigen in die Thematik, schauen wir uns erst den Beitrag an meines Kollegen Martin Quass. Der war nämlich mit im Trainingslager und hat folgende Bilder mitgebracht. Go!
Ja, alles Einzelkämpfer auf dem Platz. Zwar haben wir unser Team, aber irgendwo sind wir alles Einzelkämpfer. Und wenn wir es dann schaffen, näher zusammenzurücken, dann ist das ein hohes Gut, das wir haben.
Die 19. Mannschaft der Bundesliga im Trainingslager Portugal, Algarve, nix Urlaub, eine Woche volle Intensität und sie haben Fürsprecher.
Die Schiedsrichter tun ja das Beste. Sie haben einen sehr schwierigen Job. Wir pfeifen ja auch Trainingsspiele und es ist immer wieder schwierig, dort beiden Mannschaften gerecht zu werden.
Sagt der Mann, der allen Grund hätte, sauer zu sein aufs Schiedsrichtertum. Dieses Foul kostete seinen Spieler Wimmer mehrere Wochen, schwere Verletzung und es gab nur Gelb dafür.
Also klarer als das Foul damals gab es, glaube ich, gar keinen Foul in der Bundesliga, diese Hinserie.
Schiedsrichter Daniel Schlager, der eine Woche zuvor bei diesem Foul auch mit dabei war als Videoassistent. Auch hier nur Gelb.
Da kann man natürlich nicht zufrieden sein, wenn man zwei Wochen hintereinander so in den Fokus gerät, in zwei unterschiedlichen Jobbildern. Dann hat man natürlich schon auch ein Stück weit Druck als Schiedsrichter, das ist ja ganz klar.
Selbstkritik als ganz wichtige Basis.
Es waren zwei Fehler, ja. Wenn ich die Szene heute mit Abstand sehe, würde ich beide Situationen natürlich anders entscheiden. Aber wichtig ist, dass man es analysiert, nach vorne schaut und die gleichen Fehler nicht nochmal macht.
Und genau solche Analyse und die Lehren daraus waren Schwerpunkte des Trainingslagers. In vielen Theorieeinheiten nochmal Fokus schärfen. Gleiche Regelauslegung, Zusammenarbeit mit den Videoassistenten. Bestes Beispiel das hier. Erst Gelb für Berlins Niederlechner, dann der Ruf aus Köln. Ittrich sah sich das nochmal an und korrigierte auf Rot. Zwangsläufig.
Die Kraft der Bilder, die wir dann haben, die lassen uns manchmal keine zweite Entscheidung zu. Natürlich weiß ich, was ist die Dynamik, wie tritt er da rauf, wie kommt er da rein, von wo tritt er. Ich lasse mir das nochmal hinspulen, ich lasse mir alles nochmal genau zeigen. Aber irgendwann kommst du an einem gewissen Bild einfach nicht mehr vorbei. Und das Bild haben dann alle zur Verfügung. Und im Gesamtkonstrukt ist es immer noch eine rote Karte. Wenn ich jetzt bei dem Beispiel Niederlechner, weil ich kann Flo verstehen. Wir kennen uns echt gut, ich kenne ihn echt lange. Das schützt sie von der roten Karte nicht.
Ein Riesenaufreger.
Ich hab nichts in Kamera, weil es Wahnsinn ist. Scheiß Videobeweis.
Paradebeispiel für die Schwierigkeit. Hier sieht es im ersten Moment aus wie ein Tritt in die Achillessehne. Das nächste Bild aber entlastet Kramer komplett. Nur leichte Berührung unter dem Fuß. So schnell kann man sich täuschen. Und genau das zeigt die riesige Komplexität, der Schiedsrichter ausgesetzt sind. Schiedsrichter, so oft, so undankbar dieser Job. Und doch sind sie so wertvoller Bestandteil des Fußballs.
Ready, 3, 2, 1.
Patrick, du hast ja in dem Beitrag auch schon ein paar Sachen angesprochen, aber was ist der Hauptfokus, den ihr euch vorgenommen habt, ihr, diese Mannschaft, diese Schiedsrichtermannschaft für die Rückrunde?
Die einheitliche Regelauslegung, das, was alle im Fußball wollen, dass man Gleiches gleich bewertet auf verschiedenen Fußballplätzen. Das ist das A und O. Das wird aber nicht immer so funktionieren. Aber das wollen wir alle. Ich habe gestern auch mit Niko Kovac darüber gesprochen, dass er sich das auch wünscht. Und ich glaube, es wünschen sich alle. Und das ist der Fokus. Das ist einmal das. Und
aber wie könnte das umsetzen? Wie kann es besser funktionieren als bislang?
Also man muss ja ehrlicherweise sagen, es funktioniert gut.
Ja.
Und es gibt immer wieder Ausreißer und die hat jeder von uns Schiedsrichter. Und es funktioniert grundsätzlich gut. Aber wir können immer nur wieder uns schulen, uns Bilder vielleicht visualisieren vorm Auge und uns committen und dann die richtige Entscheidung treffen. Aber es wird nie zu 100, da müssen wir uns auch mal von lösen, es wird nie zu 100% funktionieren. Wenn ich auf dieser Seite stehe und habe eine Wahrnehmung und auf dieser Seite stehe, habe ich eine andere Wahrnehmung. Und dann ist es vielleicht nicht 100% falsch, dann kann keiner eingreifen. Da werden wir auch mal unterschiedliche Situationen haben, die unterschiedlich bewertet werden. Da muss man vielleicht auch mal mit leben.
Nils, du hast ja selber mal so einen kleinen Ausflug gemacht in die Schiedsrichterei im Jahr der Schiedsrichter jetzt, als Spieler eben auch gepfiffen. Hat dir das nochmal die Augen geöffnet auf eine gewisse Art und Weise, dieser Seitenwechsel?
Ja, total. Ich kann es eigentlich nur jedem Aktiven empfehlen, das mal auszuüben, mal zu machen. Niko Kovac hat es ja angesprochen, im Trainingsspiel geht es ja auch mal ordentlich zur Sache und dann ist ja auch immer jede Entscheidung falsch, obwohl es da auch unparteiisch zur Sache gehen sollte von außen, aber das ist schon brutal. Als Spieler ist es ja auch so, wenn du dann 3-0 führst, dann fährst du ein bisschen runter, als Gegner sagst du das Spiel weggeschenkt, aber als Schiri bist du die ganze Zeit natürlich trotzdem im Fokus. Das Spiel, das ich pfeifen durfte, da stand 6-0, du darfst nie abschalten, weil du möchtest ja keinen Fehler machen, du möchtest natürlich allen gerecht werden und dann bist du die ganze Zeit wirklich am Kommunizieren, am Machen und Tun, am Gucken, Beobachten, das ist Stress für den Kopf, also es ist schon abartig, wenn man das mal als Spieler erlebt hat. Hat
meinen Blickwinkel verändert. Bist du denn einigermaßen durchgekommen als Schiri? Also warst du dann hinterher zufrieden?
Das war eine Top-Performance übrigens.
Ja, wirklich?
Ja,
machst du nur, weil er hier sitzt?
Nee, hat mir Eitikin erzählt.
Wir waren viele rote Karten. Ihr zwei. Nein, aber ich muss dazu sagen, das ist schon was anderes gewesen. Es war Bezirksliga-Fußball. Die Jungs waren alle eingeimpft, die wussten, da sind viele Kameras, da gucken heute alle hin. Da war natürlich kein großes Geschwafel auf dem Platz. Und das Spiel war auch relativ leicht zu führen. Also da gibt es ganz, ganz andere Spiele. Deswegen, ich ziehe immer den Hut und habe großen Respekt vor dem Schiedsrichterwesen, auch wenn ich das nicht immer in jedem Spiel gezeigt habe.
Es ist ja so, die Schiedsrichter stehen ja immer im Fokus, im Stadion, auf dem Feld, auch hier bei uns in der Runde immer wieder natürlich Thema. Und du bist ja einer, der vieles mit Humor macht, mit seiner Hamburger Schnodderschnauze irgendwie vieles. Naja, also ich wollte das nett sagen. Also,
ja, hast du sehr gut ausgedrückt.
Ja, genau. Also du hast jetzt kein Problem, irgendwie bestimmte Dinge auch kommunikativ zu lösen. Trotzdem gibt es dann auch Sachen, mit denen du wahrscheinlich auch länger irgendwie ein Thema hast. Es gab nicht zu lange her auch so Morddrohungen gegen dich. Wie gehst du mit solchen Sachen um, wenn Leute da wirklich jeden Maßstab verlieren, offensichtlich?
Ja, man muss das halt trennen, ne? So, und wird jetzt die Person oder wird die Funktion beschimpft oder beleidigt? Und ich finde grundsätzlich, dass wir mittlerweile schon so weit sind, und das ist auch im Social-Media-Bereich, dass wir harte Beleidigungen fast schon als normal hinnehmen. Dass wir sagen, ist okay, wische ich jetzt mal weg, und dass wir erst agieren, wenn es dann wirklich ganz hammerhart über die Gürtellinie geht oder unter die Gürtellinie geht. Und ich bin Verfechter davon, Dinge anzuzeigen. Also ich sitze ja an der Quelle als Polizeibeamter in Hamburg. Nichtsdestotrotz kann ich jedem raten und empfehle jedem, wenn sowas passiert und er sowas liest, das anzuzeigen. Weil nur so wird es verfolgt und nur so gibt es die Möglichkeit, diejenigen zu erwischen, die sowas tun. Mhm. Diese Art und Weise, wie im Netz mit Menschen umgegangen wird, und es ist nicht jeder so stabil und jeder so fest wie vielleicht Persönlichkeiten, die das gewohnt sind, das trifft auch andere Menschen. Und da muss man so klar sein, um die Dinge anzuzeigen und es jedem zu sagen, so geht's nicht, das wollen wir in unserer Gesellschaft nicht, wir wollen vernünftig miteinander umgehen.
Was können wir tun? Was müssen wir tun, um die Schiedsrichter zu schützen?
Entscheidender Punkt. Es muss keiner aushalten. Und was wir als Medien tun können, ist, die Dinge nicht größer zu machen, als sie sind.
Ich glaube,
es ist immer noch Fußball. Es ist das alte Spiel. Wir haben alle Spaß dran. Deshalb sitzen wir hier miteinander zu diskutieren. Und passiert alles auf einer sachlichen Ebene. Und da ist es völlig okay. Wenn es dann auf eine persönliche Ebene geht, dann verlässt es die fußballerische Ebene. Weil dann, es ist ja ein gesellschaftliches Thema, was wir haben. Social Media, etc. Fakt ist, wir reden über ein Spiel, 11 gegen 11, das alte Spiel. Wir haben jetzt einen Videoassistenten, sitzen überall Menschen am Werk. Man muss immer davon ausgehen, da wo Menschen sitzen, können Fehler passieren. Also es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Und das kann man, glaube ich, in der Gesamtbeurteilung, gerade wenn man mit den Medien zu tun hat, versuchen, ein Stück weit zu steuern.
Du wolltest was?
Ich glaube, wir müssen im Fußball vielleicht alle etwas innehalten. Wenn heute ein Schiedsrichter pfeift, sind doch sofort 4 Spieler von der Mannschaft, 4 Spieler von der da. Es wird sich künstlich über jede Entscheidung aufgeregt. Schaut jetzt im Moment mal bitte zum Handball, schaut zum Basketball. Ein Schiedsrichter pfeift, es wird angenommen und es geht weiter. Vielleicht sind wir da in den letzten Jahren... zu großzügig umgegangen. Wir müssen, die Trainer müssen, die Clubs, die Spieler müssen sich selber mal zurücknehmen und sagen, okay, und selbst wenn es eine falsche Entscheidung ist, es gibt keinen Schiedsrichter, der eine Entscheidung zurücknimmt. Aber hört bitte dieses Reklamieren auf, dieses permanente Reklamieren. Es macht keinen Spaß, dort zuzuschauen, sondern lasst uns Fußball spielen. Es gibt eine Entscheidung und dann aufstehen, dann geht einer vielleicht hin und sagt, Mensch, das war halb so wild, aber es muss nicht die ganze halbe Mannschaft bei einer Schiedsrichterentscheidung dann vor Ort sein.
Ich glaube, da bist du voll dabei, Stefan. Aber inhaltlich, was wünschst du dir denn dennoch, damit das, was sich die Schiedsrichter auch vorstellen, dann Realität wird?
Also grundsätzlich ist ja das, was Markus gerade gesagt hat, vollkommen richtig, weil das geht ja raus an die Gesellschaft. Das sind ja die Fernsehbilder, die auch rausgehen. Und dann geht das da ja noch in einem extremeren Rahmen weiter. So, ich glaube, ganz wichtig für euch ist auch diese Plattform hier im Doppelpass, dass ihr euch erklärt, dass ihr auch Fehler zugibt, dass ihr sagt, Mensch, da habe ich eine falsche Entscheidung getroffen. Niemand ist perfekt, jeder Mensch macht Fehler, aber man muss das dann auch mal sagen und aussprechen. Ich glaube, die Kommunikation ist wesentlich besser geworden. Schiedsrichter an die Öffentlichkeit, an die Fans, an die Zuschauer. Ich glaube, das ist schon mal ein absolut großer Schritt und wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
Ja. War ja früher oft so, dass Schiedsrichter sich eher abgeschottet haben und keinen an sich rangelassen haben. Ist das was, was auch von euch von innen kommt, der Wunsch nach mehr Transparenz?
Ja, es gibt ja immer Schiedsrichter, die mehr in der Öffentlichkeit stehen und stehen wollen, andere, die weniger in der Öffentlichkeit stehen und stehen wollen. Das muss jedem sich selber erlassen werden. Aber es ist natürlich ein Wunsch, uns nicht zu erklären, sondern unsere Schiedsrichterei darzustellen, dass wir Teil des Spiels sind. Und dass wir kein fünftes Rad am Wagen sind. Und man darf sich auch hier mal hinsetzen und nicht nur über Fehler diskutieren, sondern auch mal sagen, ey, bis jetzt, an diesem Wochenende, das war richtig gut von uns.
Ja. So. Daniel Schlager war ja gerade in dem Beitrag auch durchaus selbstkritisch, hat sich aber auch in dem Interview noch geäußert zu vielleicht noch mehr Transparenz, noch mehr Erklären von Entscheidungen, auch fürs Stadion und Fernsehpublikum. Und so hat er das formuliert.
Und wir alle als Gruppe, wir stehen total für Transparenz. Wir hätten gerne am liebsten, dass die Szenen gezeigt werden. Wir hätten am liebsten, dass jeder Zuschauer eine Erklärung bekommt. Ja, das ist in der Praxis schwer umsetzbar. Und das hapert nicht an uns, sondern vielleicht auch ein Stück weit an anderen Stellen, die da auch dran sind, für mehr Transparenz zu sorgen. Wir als Schiedsrichter sind froh, wenn Entscheidungen erklärt werden. Wir sind froh, wenn der Fernsehzuschauer mitgenommen wird, wenn aber vor allem auch der Zuschauer im Stadion mitgenommen wird. Wir können das aber nicht beeinflussen. Wir müssen die Entscheidung treffen und alles andere läuft im Hintergrund.
Aber wo hakt es da noch? Also wenn der Wunsch besteht von euch?
Es sind anscheinend technische Probleme, weil wir haben nicht in allen Stadien dieselben Voraussetzungen für die Videoleinwände. Und dann kann es sein, dass es im einen Stadion gezeigt wird, in dem anderen nicht. Und dann hast du schon ein Ungleichgewicht. Und das geht halt nicht. Ich glaube, das ist so das Hauptproblem. Und dann auch in der Umsetzung, es müssen viele Institutionen dem zustimmen etc. Also da sind ganz viele Dinge, die da noch hängen. Aber ich habe auch kein Problem damit, den Leuten das zu erklären. Ich weiß noch ehrlicherweise nicht, wenn ich jetzt bei 80.000 oder 85.000 in Dortmund, wenn gleichzeitig die Zähne gezeigt werden und ich erkläre sie dann noch, ob die mich dann abfeiern dafür. Ich weiß nicht, wenn das gegen Dortmund ist. Ne? Also, also oder ob ich meine Sache überhaupt erklären kann.
Also die Hälfte des Stadions ist happy und die andere eben...
Könnte sein, aber insofern, aber ohne Witz, das, was Daniel sagt, und das sagt er auch total zu Recht, dass wir alle für Transparenz sind und wir wollen alle mitnehmen. Alle, die hier sitzen, alle im Stadion, wir wollen alle mitnehmen.
Friedhelm, wenn ich mit Fußballfans spreche, das relativ häufig passiert, sagen sie, gerade im Stadion, so oft nicht weißt, was ist eigentlich gerade los? Ja? Was wird überprüft? Was ist das Thema? Das treibt dich das auch um als jemand, der viel Fußball guckt, sowohl im Stadion als auch zu Hause vor dem Schirm?
Ja, manchmal schon. Eins muss man natürlich auch ganz klar wissen, ohne Schiedsrichter geht es nicht. Das ist ja auch klar. Wir brauchen die Schiedsrichter.
Oh, endlich haben wir 3 Euro. Und dann hast du auch noch einen weiten Weg, mein Lieber.
Ich habe ihm gesagt, er soll das sagen.
Da haben wir ihn schön reingelockt.
Ah, den hast du?
Ja. Würde ich dir zutrauen.
Ja. Nein, die Kommunikation ist ja auch ganz, ganz wichtig, auch was die Entscheidung letztendlich betrifft. Die Kommunikation überhaupt, glaube ich, ich bin ja jetzt auch schon wieder eine Zeit lang raus, aber die ist auf jeden Fall besser geworden. Ja, die Kommunikation zwischen Schiedsrichter, zwischen Trainern, zwischen Schiedsrichtern und Spielern ist viel, viel besser geworden. Hat auch damit zu tun, das ist mein Empfinden, dass die Schiedsrichter viel selbstbewusster geworden sind in den letzten Jahren. Ja, sie lassen sich nicht mehr alles gefallen. Sie streiten auch auf dem Spielfeld, diskutieren ab und zu mit den Spielern. Das ist auch wichtig, das ist auch richtig. Sie hören auch manchmal weg. Was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ja, dass sie nicht alles im Grunde ahnen. Ja, das ist wichtig für das Zusammenspiel zwischen Spieler, Trainern und Schiedsrichter. Und wenn jetzt das eine noch dazukommt, dass man vielleicht das eine oder andere sichtbar kommuniziert, warum der Schiedsrichter jetzt so entschieden hat, das würde uns allen auch weiterhelfen. Aber es ist ja scheinbar sehr schwierig, weil es nicht in jedem Stadion möglich ist.
Patrick hat ja gerade gesagt, es ist alles gut gelaufen bisher an diesem Spieltag. Eine Szene haben wir aber trotzdem, Stefan, aus dem Spiel Augsburg-Leverkusen. Da gab es eine Abseitsentscheidung, wo danach dann der Ball auch im Tor landet. Und bist du damit happy oder bist du nicht zufrieden?
Wir beide haben ja gestern das Spiel zusammen geschaut. Ja. Und mit dem Pass eigentlich in die Tiefe, in den 16er mehr oder weniger, hat der Linienrichter schon die Fahne gehoben, wo ich gesagt habe, eigentlich ist ja die Devise, es laufen zu lassen und nachzukontrollieren, oder?
Da war es kein Abseits, aber Patrick hat wahrscheinlich eine gute Erklärung, warum das richtig war, dann direkt die Fahne zu heben.
Selbstverständlich, nein, man muss schon. Ich habe mit Lasse telefoniert, weil das ist immer ungünstig, über Schiedsrichterkollegen zu sprechen, wenn man nicht vorher mit ihm selber gesprochen hat, gerade wenn man als Aktiver hier sitzt. Lasse ärgert sich unfassbar über die Situation. Es wäre besser gewesen, die laufen zu lassen, weil dann kann natürlich noch was entstehen. Da ist er selbstkritisch und dann sitzt du in der Kabine und denkst, boah, was habe ich da gemacht? Und dann gehst du raus und hast die nächste Aktion in der zweiten Hälfte, wo du dann ein sensationelles Abseits winkst und die gute Entscheidung triffst. Und hier war halt das Problem, er hat gleich gewunken. Für Assistenten ist es unfassbar schwer zu erkennen, ist es jetzt Abseits, ja oder nein? Und dann auch noch zu erkennen, ergibt sich eine Torschanz, ja oder nein? Und dann die Fahne unten zu lassen oder sie zu bringen. Wir haben die Situation auf den anderen Seiten.
Was ist die Vorgabe? Eigentlich eher unten
eigentlich,
lassen?
Eigentlich eher unten lassen bei tornahen oder tormöglichen Situationen. Und manchmal lässt sie nicht unten und dann läuft er 20 Meter allein aufs Tor zu, auf der rechten Seite, dann kloppt der eine den anderen da um, der sagt, warum hat er die Fahne nicht gehoben? Das ist super schwer. Hier in dem Fall hat aber Sven sich fürs Pfeifen entschieden danach, weil die Spieler das Spielen eingestellt haben. Es gab eine ähnliche Situation in der Champions League gar nicht lange her, da hat das nicht gemacht, da gab es Riesentheater. Sven hat hier den Praxisbezug genommen, hat gesagt, ich pfeife jetzt, dann entsteht daraus kein Tor mehr, es ist Abseits für mich in dem Moment und die Situation war beendet. Auch wenn es natürlich jetzt am Ende, wie wir es anscheinend gesehen haben, trotzdem kein Abseits war, das passiert halt auch mal.
Und diese kleinen Fehler, die werden wir immer haben wahrscheinlich. Also sozusagen auf eine hundertprozentige Korrektheit zu arbeiten, das wollen wir nicht.
Nein, das
können wir versuchen und besser versuchen, aber nie
hin. Das ist ja Wesen des Spiels.
Ja, da werden super viele sensationell richtige Entscheidungen getroffen, auch von Lasse Kostowski, dem Assistenten. Und einmal liegt er daneben und dann diskutieren wir darüber. Aber grundsätzlich machen wir es schon sehr gut, muss ich sagen.
Macht aber 3 Kreuze, dass er noch eins in das Spiel gewinnt, ne? Denke ich mir manchmal so.
Natürlich sitzt du und dann denkst, um Gottes Willen, durch meinen Fehler, was passiert daraus? Du sitzt in der Kabine.
Entscheide die Meisterschaft
Spieler,
so
natürlich,
ungefähr.
Natürlich.
Ja. Übrigens, die Schiedsrichter gehen auch so ein bisschen nach vorne hier. Es gibt jetzt Folgendes hier. Ein Panini-Heftchen Faszination Schiri. Ich weiß nicht, deutlich über 30 Seiten, über 200 Fotos. Du bist auch irgendwo drin. Ich habe schon ordentlich geklebt hier. Um ehrlich zu sein, hat das jemand aus der Redaktion gemacht für uns. Und du hast, glaube ich, welche mitgebracht hier, oder?
Ja, selbstverständlich.
Gibt es jetzt am Kiosk zu erwerben. Wird wahrscheinlich bald auch die ersten Schiedsrichter-Ultra-Gruppen geben, Fanclubs und andere.
Die gibt es schon.
Das kann nicht mehr lange
laufen. Das kann nicht mehr lange laufen. Ja, das ist einfach eine ganz, ganz tolle Aktion. Ich meine, wer hat früher keine Panini-Sticker-Alben gesammelt? Ne? Effe?
Effe nicht.
Effe nicht, aber ich habe die reingeklebt. Also das ist was Tolles und jetzt bringt man dadurch die Schiedsrichter rein näher und das ist einfach eine ganz, ganz tolle Sache und deswegen allen hier, geht in die Kioske und holt euch das und klebt uns da rein und tauscht einen IT-Kin mit dem Jablonski, wenn ihr Bock habt.
Okay, also. Wir lassen mal ein bisschen rumgehen. Ja. Dass jeder eins kriegt.
So, bitte.
Ich habe hier noch so ein paar Panini-Sticker, die verteile ich gleich, damit ihr auch ein bisschen anfangen könnt. Also, Patrick, danke dir für den Besuch. Wie immer, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich drücke euch, den Schiedsrichtern, die Daumen, dass es eine tolle Rückrunde wird. Und das war unsere Rubrik. Fragen wir doch mal den Schiri. Airport Hilton, Hajo von Hadeln und Band. Und wir sind beim BVB. Vor der Winterpause waren es 6 sieglose Spiele. Jetzt wieder ein Sieg in Darmstadt. Wie ist die Situation bei Schwarz-Gelb?
Geballte Sportkompetenz auf der Bank. Der neue alte BVB mit Rückkehrer Jadon Sancho. Dazu der frisch verpflichtete Linksverteidiger Marzen, angeleitet von Sportdirektor Kehl, Trainer Terzic und seinen neuen Assistenten Nuri Sahin und Sven Bender. Ein ganz schönes Gedränge ist das an der Seitenlinie. Vielleicht sogar ein bisschen viel des Guten. Schließlich will ja jeder mitreden, mit die Richtung vorgeben. Aber Edin Terzic sucht das Gespräch mit den frisch gebackenen Co-Trainern, bindet sie ein. Und die Dortmunder gestalten das erste wichtige Spiel in 2024 erfolgreich. Nach 6 Pflichtspielen ohne Sieg zum Ende des vergangenen Jahres. Dann kommen gleichzeitig Sancho sowie, wie schon gewohnt von der Bank, Vereinsikone Reus. Und läuft. Sancho auf Reus, das wichtige 2:0 in Darmstadt. Fehlt noch das i-Tüpfelchen? Bitteschön. Der in der Versenkung verschwundene Youngster Moukoko trifft zum 3:0 Endstand. Positiv Geschichten, die leicht übertünchen, wie wenig überzeugend dieser klare Sieg war, der dennoch große Hoffnungen weckt. Aber gelingt dem rund erneuerten BVB der Neustart?
Stefan, der BVB hat ordentlich was gemacht, sowohl für die Mannschaft auf dem Feld als auch auf der Bank. Hast du ein gutes Gefühl, dass das funktioniert mit dem Neustart?
Ja, reden wir mal über Sahin und Bender. Je mehr Kompetenz, finde ich, du reinbekommst, desto wertvoller ist das für das Team, mit Sicherheit. Aufgrund ihrer Erfahrung, nicht nur als Spieler, sondern Sahin war ja auch schon als Trainer tätig. Ich glaube, da wird Terzic von profitieren, auf jeden Fall. Und die Mannschaft auch, da bin ich mir sicher. Gestern das Spiel war enorm wichtig, weil da ist Druck drauf auf dem Kessel. Keine Frage, jetzt gar nicht so mit Meisterschaft, sondern die Qualifikation für die Champions League zu erreichen. Deswegen war der Sieg sehr, sehr wichtig. Spannend wird das natürlich, weil Sahin ja im Interview auch gesagt hat, ich möchte und will unbedingt mal BVB-Trainer werden. Diese Konstellation kann eventuell in ein paar Wochen oder Monaten zur Diskussion führen, wenn es nicht erfolgreich läuft.
Ist das also auch eine Gefahr, dass du so arrivierte Leute neben dich lässt als Cheftrainer?
Also ich glaube nicht, dass das eine große Gefahr ist, weil Edin das ja selber auch wollte. Er wollte mehr Kompetenz an seiner Seite haben und das sind zwei Trainer, die ihn mit Sicherheit gut unterstützen werden, die einen guten Draht zur Mannschaft aufbauen wollen und müssen. Und entscheidend wird natürlich sein, wie die nächsten Wochen in Dortmund laufen. Ne? Das ist, sie müssen in den nächsten Wochen, gerade jetzt am Anfang, spielen sie gegen Mannschaften, die im Tabellenkeller sind. Gestern war das erste Spiel in Darmstadt, dann spielen sie jetzt nächste Woche in Köln. Ja, das sind Spiele, die müssen sie natürlich gewinnen, um die Chance zu erhalten, in der Champions League zu spielen. Weil das ist das, worum es für Borussia Dortmund jetzt geht. Sie müssen die Champions League erreichen. Im Moment sind sie Fünfter. Und von daher wird das nicht so einfach sein. Und es wird unruhig werden, wenn dieses Ziel in Gefahr kommt. Aber ich glaube, und so ist das klar abgesprochen, dass die beiden die Arbeit auf dem Platz machen. Edin ein wenig weniger auf dem Platz aktiv ist, aber natürlich die ganzen Ansprachen hält, die Vorbereitung auf die Spielersitzung, die Mannschaftsaufstellung, die ja auch miteinander kommunizieren werden, das ist ja auch ganz klar. Und deswegen glaube ich, dass das ein guter Schachzug war.
Aber Friedhelm, sehe ich das zu kritisch? Wenn im Winter die Notwendigkeit besteht, einen Trainer, zwei Personen zur Hilfe zu schicken, so formuliere ich es mal, ist das nicht heikel? Schwächt das nicht ein Cheftrainer? Ja, ich wundere mich ein bisschen, wie harmonisch nicht das so begleitet wird. Ja, da kommen jetzt zwei Co-Trainer, die helfen dem. Der eine will zwar irgendwann auch ein richtig guter Trainer werden, aber das passt schon.
Aber also, ist ja selbst gewählt, ne? Also Terzic hat sich die ja ausgesucht.
Ja, genau. Aber ist das nicht, also die Mannschaft, sieht die das genauso? Sieht die das so, dass die sagt, hey, hat der Trainer sich so gewünscht, ist völlig okay? Gerade in der Situation, wo es die Gerüchte gab, dass Spieler Probleme hatten mit dem Trainer etc.
Ja, aber das waren gefährlich. Das waren ja größtenteils nur Gerüchte. Die hat Marco Reus ja zum Beispiel, hat sich ja klar dazu geäußert, dass er das nie gesagt hat, dass er ein gutes Verhältnis zu Edin hat und so weiter. Das ist ja öffentlich ganz anders dargestellt worden. Ich glaube, dass das Innenverhältnis vielleicht nicht immer intakt war. Wenn die Ergebnisse nicht gestimmt oder nicht stimmen bei Borussia Dortmund, dann rumort es ein bisschen. Aber es war ganz sicher nicht so, wie es in der Öffentlichkeit dargestellt worden ist. Und man hat sich zusammengesetzt am Ende der Saison, hat versucht, das eine oder andere zu verändern, was vielleicht nicht ganz so gut gelaufen ist. Wobei ich ganz klar sagen muss, dass vorher Armin Reutershahn auch einen super Job gemacht hat. Als Co-Trainer ein Jahr lang bei Borussia Dortmund, vorher bei anderen Vereinen. Aber sie sind zu dem Entschluss gekommen, dort was zu verändern. Ich glaube nicht, dass das die Position von Edin schwächt, weil er diese Spieler ja auch kennt. Er kennt diese Spieler aus früheren Zeiten, wo er selber noch Co-Trainer und Jugendtrainer und Amateurtrainer war. Und dass das Verhältnis eben sehr, sehr gut ist. Und dass das vielleicht ein bisschen zu negativ gesehen wird.
Aber es gibt natürlich Leute, die das ein bisschen vergleichen, auch wenn es nur bedingt vergleichbar ist, mit der Situation von Marco Rose und Terzic oben als Sportdirektor, tralala, weiß nicht mehr, wie die Position genau hieß, sozusagen, dass du deinen potenziellen Nachfolger schon im Nacken sitzen hast. Kannst du das nachvollziehen?
Also ich sehe es auch als Kompetenzerweiterung auf der Trainerposition. Ich finde eigentlich mal gut, dass dieser immerwährende Rhythmus gewissermaßen durchbrochen wird, dass man nicht als erstes sofort den Trainer entlässt, sondern sich sehr genau anguckt, wo gibt es Probleme, mit dem Trainer spricht, von dem man überzeugt ist. Also so wirkt es und so ist es nach all dem, was ich weiß, auch aus den Gesprächen mit den Verantwortlichen, wo man dann sagt, welche Stellschrauben haben wir noch? Und dann holst du dir Schein dazu, der 2 Jahre Erfahrung hat bei Antalyaspor, du holst dir Sven Bender mit dazu, die natürlich alle ein bisschen Klopp geprägt sind, aber Schein hat seine ersten Erfahrungen gemacht, schon alleine auf der Brücke. Sven Bender war, glaube ich, bei der U17, also im DFB-Nachwuchs. Die bringen alle was mit, die bringen alle BVB-Gene mit auch. Und dann musst du dir angucken, wie das funktioniert. Und jetzt geht es erstmal für den BVB, geht es jetzt erstmal darum, Druck vom Kessel zu nehmen durch gute Ergebnisse. Das 3-0 gegen Darmstadt geht in diese Richtung und jetzt geht es für alle darum, das zu bestätigen. Und sie haben natürlich den ganz großen Vorteil, dass sie jetzt lange Wochen haben. Und durch das Aus im DFB-Pokal, dadurch, dass sich das Champions-League-Achtelfinale über 4 Wochen zieht. Das heißt, es sind immer wieder lange Trainingswochen, wo sich das dann auch einspielen kann. Jetzt waren die, 8 Tage oder 6 Tage im Trainingslager, das ist noch zu kurz. Aber es sind lange Wochen und dann wird sich das einspielen.
Und Sie scheinen ja auch fertig zu sein mit Ihren Transfers für den Winter. Wissen tut man es nie hundertprozentig, aber das ist sicherlich auch nicht von Nachteil. Jetzt hat gestern, du hast es gerade gesagt, das sind natürlich Mannschaften, gegen die Sie auch gewinnen müssen jetzt, Darmstadt und dann Köln. Gucken wir mal rein, Nils, das 1:0, das BVB gestern, Julian Brandt. Was gefällt dir bei seinem Laufweg überhaupt bei dem Tor?
Ich weiß gar nicht, ob ich als Stürmer diesen Laufweg gewählt hätte. Ich hatte auch nie das Tempo, außer natürlich von Beino Gittens, super durchgesetzt, das, was man von ihm verlangt und braucht. Und dann gute Kreuzbewegung von den Stürmern. Eigentlich dachte ich in dem Moment, da passiert nichts mehr, aber ein Weltklasse-Abschluss, den wollte er genau so. Anders geht er nicht ins Tor. Der Torwart rechnet gar nicht in diesem Moment mit diesem Abschluss ins lange Eck, obwohl er nicht scharf ist. Kannst du dann in dem Moment auch nicht mehr verteidigen. Also wenn ich jetzt Analyse als Gegner machen müsste, würde ich sagen, einfach gut gemacht. Ja.
Also tolles Tor von Julian Brandt. Und Stefan, gucken wir gleich aufs 2:0. Das war dann eine Co-Produktion von Zweien, die von der Bank kamen, die schon früher beim BVB gut zusammengespielt haben, nämlich Sancho und Reus.
Ja, und auch sehr, sehr gut verstehen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Hier ist natürlich dieser tiefe Pass in den Strafraum der perfekte Ball gewesen. Na, genau der Pass. Und dann hat Sancho natürlich auch das Auge, dann eben Reus zu sehen, der darauf wartet. Also es ist ein herausragend gespieltes Tor, also keine Frage. Aber da sieht man, dass sie sich eben persönlich auch sehr gut verstehen.
Wobei der Trainer Edin Terzic hinterher zwar auch in die Richtung geht, sagt, aber das ist jetzt nicht nur Reus und Sancho, sondern das ist ein anderes Verständnis, was dahinter steht.
Was aber wichtig ist, nicht Jaden hat den Ball auf Marco gespielt, sondern Jaden hat den Ball auf seinen Partner gespielt, auf seinen Teammate. Und das ist extrem wichtig, dass wir aufeinander aufpassen. Marco war in einer besseren Position. Und das ist das, was wir noch ein bisschen vermissen ließen so in der Hinrunde, dass wir nicht immer den besser positionierten Spieler gefunden haben, wenn es dann Richtung gegnerisches Tor ging. Und das war ein toll rausgespieltes Tor und darüber freuen wir uns.
Natürlich ein super Auftakt für den zurückgekehrten Sohn Jadon Sancho. Reaktion zu seiner Rückkehr hat Ruth aus dem Netz, ne?
Das ist wieder so eine Fußballgeschichte, gell? Das Ganze, also für alle Romantiker und vor allem für diejenigen, die es mit dem BVB halten, die haben sich riesig gefreut. Da sagt hier Chris, ich freue mich so sehr, dass Jadon wieder da ist und es ist auch schön zu sehen, wie sehr er diesen Verein liebt. Genieß deine Zeit hier, Jadon. Und Lukas sagt, Sancho und Madsen machen uns 10-mal besser und ich heul jetzt schon, weil beide nach dem Sommer nicht mehr da sein werden. Jetzt heißt es, den Moment zu genießen und es gibt sogar schon den Vorschlag, dass man eine Spendenaktion machen könnte, um Sancho im Sommer dann wirklich auch zu halten. Also die BVB-Fans sind so euphorisiert und sagen, den wollen wir nicht mehr gehen lassen. Und ein Ex-Teammate, Erling Haaland, hat das Spiel auch gesehen, hat dann auch getwittert und gesagt, also wechsel ihn ein jetzt, es ist jetzt Zeit für Sancho und so war es dann auch. Edin Terzic hat ihn gebracht, Borussia Dortmund hat gesagt, also passiert jetzt im Moment auch und er hat getroffen. Und das ist natürlich auch für Sancho, der ja bei Manchester United gerade von den Fans so viel abbekommen hat in der letzten Zeit, jetzt ein ganz anderes Gefüge, wenn man sieht, wie die Fans beim BVB ihn supporten. Ich glaube, das macht auch was mit dem jungen Spieler.
Ja, bin ich mir sehr sicher. Ist das, Friedhelm, für dich denkbar, dass er nach dieser schwierigen Zeit bei Manchester United, Borussia Dortmund gleich richtig hilft wieder?
Also ich glaube schon, dass dieser Transfer funktioniert. Er kommt dorthin zurück, wo er seine besten Leistungen letztendlich gebracht hat, dass er Fußball spielen kann. Das steht ja außer Frage. Er hat eine schwere Zeit jetzt gehabt bei Man U, auch mit dem Trainer. Man hat sich nicht verstanden. Er hat auch nicht gut gespielt. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Und jetzt zurückzukommen, mit offenen Armen aufgenommen werden, von den Fans geliebt zu werden, ich glaube schon, dass ihm das wirklich Auftrieb geben wird und dass er in den nächsten Wochen auch die Form finden wird, die er braucht, um erfolgreich Fußball zu spielen.
Aber es ist ja nicht so, dass jede Rückholaktion erfolgreich ist. Wir haben es bei Kagawa gesehen, bei anderen auch beim BVB, dass es nicht immer funktionieren muss.
Aber ich glaube, für Sancho ist ganz entscheidend, dass er dieses Vertrauen einfach wieder spürt. Ja. Also vom Trainerteam, aber auch von seinen Teamkollegen. Er hat ja eine herausragende Statistik gehabt in der ersten Zeit Borussia Dortmund. Da wurde er ja eigentlich erst zu dem, der er ja ist. Und jetzt zeigt er das wieder, ist nach Hause gekommen. Ich glaube, dieses Vertrauen für diese Spieler ist enorm wichtig und das spürt er in Dortmund. Deswegen wird er auch eine sehr, sehr starke Rückrunde spielen, da bin ich mir sicher.
Okay.
Und es ist ein Zeichen für die Fans in Dortmund, ja, die ja auch jetzt Aufbruchstimmung wieder brauchen. Ich habe gehört, dass in den ersten 18 Stunden, seitdem Sancho in Dortmund ist, 120 Millionen Menschen auf Social Media erreicht worden mit ihm. Ja. Das gibt eine Aufbruchstimmung. Und wir alle wissen, wenn der Signal Iduna Park mal richtig in Stimmung kommt, dann wird es für jede Mannschaft schwer. Und auch das ist sicherlich ein Punkt, den Dortmund hier mit eingerechnet hat.
Ich muss auch sagen, ich freue mich auch wirklich auch persönlich als Fußballliebhaber, dass so ein Spieler wieder in der Bundesliga zurück ist und bin sehr gespannt, wie er performt. Und gleich nach einer kurzen Pause frage ich Friedhelm Funkel, warum er eigentlich nicht Trainer des 1. FC Köln geworden ist. Weil er hat uns mal hier erzählt, er will nie mehr Trainer werden. Aber ich glaube, es juckt wieder den Friedhelm. Das und vieles mehr nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
Liebe Zuschauer, und ich habe mir Nils Petersen, unseren Gast, mal an meine Seite geholt, damit er sich ein bisschen die Beine auch vertreten darf. Na, jetzt kommt der Deep Talk quasi hier bei uns, Flo, mal kurz ausgeliehen. Nils, du hast letztes Jahr im Mai deine Karriere beendet, hast sogar beim letzten Abschiedsspiel noch getroffen und die Fans, das war ganz beeindruckend, haben dir dieses riesige Banner aufgehängt mit der Inschrift "Niemand ist größer als der Verein", aber du warst nah dran. Welche Bedeutung hat das für dich?
Ja, eine riesengroße. Das Spiel, der Banner, die Verabschiedung, alles die letzten 8,5 Jahre, die ich dann in Freiburg verbringen durfte, vor allem natürlich in sportlicher Hinsicht, das war schon atemberaubend und zeigt mir natürlich dann zusammenfassend, dass ich da doch vieles richtig gemacht habe.
Und jetzt ein neuer Abschnitt. Du hast gesagt, zum Gammeln bist du zu jung und du machst auch noch richtig viel. Du kickst auch noch in der 6. Liga, das er auch noch mal erwähnt, beim Blankenburger FV. Aber was treibst du sonst noch?
Ach gut, ich habe das Ende der Karriere schon dafür genutzt, ein Buch zu schreiben. Ich habe, wie gesagt, bin fußballerisch unterwegs. Ich darf in solchen tollen Formaten wie heute mit dabei sein. Am Ende hat sich gar nicht so viel geändert. Ich meine, früher habe ich 85 Minuten von der Ersatzbank zugeguckt. Jetzt gucke ich 90 Minuten von 11 Reihen weiter oben. Also es ist gar nicht so viel, was sich geändert hat. Nur, dass ich halt vielleicht nicht mal an der Prämie beteiligt werde. Ja.
Aber dein Lebensmittelpunkt ist ja noch Freiburg. Das heißt, sehen wir dich in irgendeiner Funktion irgendwann mal dann beim SC Freiburg?
Das denke ich schon. Also,
in welcher?
Gesagt, ja gut, das ist ja, ich will jetzt hier keinen Platz streitig machen, aber in erster Linie liebe ich natürlich das Arbeiten im Verein. Das wird mir dann auch auf Dauer fehlen und deswegen ist es natürlich dann auch absehbar, dass ich dann dort erstmal mich einarbeiten werde, erstmal die Arbeit oberhalb der Katakomben kennenlernen werde, weil natürlich du als Spieler gar nicht so viel mitkriegst, was da alles abläuft hinter den Kulissen.
Für wann ist das geplant?
Jetzt für die nahe Zukunft, ja.
Tatsächlich, sehr schön. Und ich habe dein Buch hier auch dabei, also Bankgeheimnis heißt das Ganze. Welche Geheimnisse lüftest du denn?
Oh, ich hoffe einige. Also in erster Linie will man natürlich wie jeder Autor, jede Autorin irgendwie dem Leser, der Leserin irgendwie 3, 4, 5 schöne Stunden bescheren. Und das habe ich dann auch versucht. Und ich versuche halt irgendwie dann jeden mitzunehmen in meinen Kopf, in meine Gedankenwelt, in die Kabine, hinter das Tor, wo ich mich warm gemacht habe, auf die Bank. Alles, was dazugehört, was mein Leben jetzt die letzten Jahre geprägt hat. Und ich glaube, ist ganz gut gelungen.
Anleitung für Joker-Tore gibt es auch, nachdem du da der Bundesliga-Rekordhalter bist?
Absolut. Also dadurch, dass man natürlich dann auch dieses Alleinstellungsmerkmal sich irgendwo erarbeitet hat, macht es natürlich Sinn, dem auch ein Kapitel zu widmen, klar.
Sehr schön. Also mal reinschmökern. Deine Eltern sind heute mit dabei, ne? Ist das ein Familienausflug?
Mein Vater, genau. Und ja, Doppelpass hat mich natürlich auch die ganze Kindheit begleitet. Deswegen ist natürlich für mich auch echt ein Kindheitstraum, hier mal sitzen zu dürfen. Ist eine coole Sache.
Schön, dass du da bist. Und jetzt gibt es noch mehr zu dir.
Mai 2023, Abschied von Nils Petersen. Aber hier geht nicht nur die Nummer 18, hier geht ein
Fußballgott.
Fußballgötter gibt es ja einige, doch Petersen ist einzigartig. Petersen ist der Joker. Wenn er von der Ersatzbank kam, hat er Angst und Schrecken in den Abwehrreihen der Bundesliga verbreitet. 34 Joker-Tore, einsamer Rekord und überaus praktisch.
Als Joker macht man sich momentan auch nicht kaputt, muss man auch zugeben.
So schaut's aus. Sein erstes Joker-Tor schoss er übrigens 2011 für den FC Bayern und gegen Freiburg. Damals war er noch nicht der
Fußballgott.
Petersens Pech, als er bei den Bayern spielte bzw. nicht spielte, gab es tatsächlich keinen einzigen Titel.
Ich bin trotzdem Vizemeister geworden, Vize-Champions-League-Sieger, Vize-Pokalsieger.
Mit der Bilanz hätte er danach eigentlich nach Vizekusen wechseln müssen. So schaut's aus.
Petersen wechselte lieber nach Bremen und 2015 nach Freiburg. Dort gewann er zwar auch keinen Titel, wurde aber, wie gesagt, relativ schnell zum
Fußballgott.
Aber bestimmt kein Lautsprecher. Dafür Rekordtorschütze der Freiburger, außerdem Nationalspieler und Schütze vom Tor des Jahres 2018. So schaut's aus. Dieser Fallrückzieher beweist, Petersen wusste immer, wo das Tor steht. Er wusste aber nicht immer, wo der Schiri steht und dass gelbe Karten auch zählen, wenn man sie nicht sieht. Und so ist er vielleicht der einzige Spieler der Bundesliga-Geschichte, der mit Gelb-Rot vom Platz flog und keine Ahnung hatte, warum. So schaut's aus. Der beste Joker aller Zeiten wollte eigentlich gar nicht so gerne Joker sein. Doch Christian Streich wie Petersen ebenfalls ein
Fußballgott.
Dachte sich, Petersen ist am gefährlichsten, wenn er einen Stammplatz auf der Ersatzbank hat. Das muss ein Sympathieträger natürlich leider akzeptieren.
Mir wird mal vorgeworfen, ich wäre zu lieb.
Doch der liebe Nils fand einen Weg, sich am Trainer zu rächen. Mit der schönsten Grätsche seiner Laufbahn. Es musste natürlich wie ein Unfall aussehen, doch wir sind sicher, das war Absicht. So schaut's aus.
Gib's zu. Wie war dein Verhältnis oder wie ist dein Verhältnis zu Christian Streich?
Ja, sehr, sehr gut natürlich, wenn man 8,5 Jahre so miteinander auskommt, obwohl ich ja nicht so oft gespielt habe, dann spricht das schon für sich, ja.
Ja, aber das nimmt man ja als Spieler nicht so ohne weiteres hin, wenn man nur noch von der Bank kommt. Wie schwer war das?
Immer schwierig, weil man natürlich mal enttäuscht ist als Spieler, wenn du nicht Teil der ersten Elf bist, wo der Trainer natürlich auch das Gefühl hat, die gibt mir die größte Chance auf den Sieg heute. Das ist immer enttäuschend. Aber mittlerweile hat ein Kader, vielleicht bei Bayern nicht, aber sonst 28, 30 Spieler und dann sind es natürlich viele Enttäuschte. Und das habe ich halt relativ früh verstanden, das dann irgendwie nicht als Entscheidung gegen mich zu sehen, sondern halt für den anderen in dem Moment. Das tat immer weh, das war immer enttäuschend. Also ich würde lügen, wenn ich da anders gedacht hätte.
Christian Streich, natürlich ein außergewöhnlicher Trainer, auch unglaublich beliebt. Wie ist er eigentlich intern? Ist er unangenehm oder wie würdest du das bewerten nach der langen Zeit, die ihr gemeinsam gearbeitet habt?
Nein, also um Gottes Willen, also sehr, sehr angenehm, sonst hätten wir es wie gesagt auch nicht so lange zusammen ausgehalten und er hat eine sehr, sehr angenehme Art und Weise, interessiert sich ja wahnsinnig auch immer für das Ganze drumherum, gar nicht so, ob das Spiel gestern oder morgen, sondern auch was familiär passiert, wie es jedem geht, also ist er natürlich dann auch so ein bisschen so eine Vaterfigur, irgendwann Opa-Figur mal und jetzt macht das natürlich sehr, sehr gut und das ist ja auch der Grund dafür, dass viele Spieler auch sehr, sehr lange in Freiburg bleiben, dass sehr, sehr viele Spieler zurückkommen. Ja, Grifo, Ginter, Schmid. Also das macht man ja nicht, wenn man da irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und das ist auch der Grund dafür, dass der Verein Freiburg natürlich nach und nach immer erfolgreicher geworden ist. Wir haben vor Jahren mal Pokalspielen beim Oberligisten in Hamburg gehabt. Da haben wir schon gedacht, die sind traurig, dass wir jetzt kommen. Aber die fanden das so geil, dass Christian Streich kommt. Und da habe ich das erste Mal wahrgenommen, was er für eine Reichweite hat. Ja.
Aber es ist natürlich schon so, Wolf, Christian Streich, wenn du es aus der Freiburger Perspektive siehst, traumhaft. Aber die Gegner, also die sagen schon, da gibt es schon so einen Mr. Jekyll und Mr. Hyde irgendwie, ja? Also da, oder?
Er hat sowas leicht Wahnsinniges. In aller Vorsicht. Würdest du es bestätigen?
Das klingt ja auch positiv, ja.
Es ist also,
man sieht ja die Bilder auch gerade und so, aber das ist ja geil. Das will auch der Zuschauer sehen, der Fan, aber auch der Spieler. Und wir als Mannschaft. Der war nicht gut, wenn er nicht die Energie hatte. Also wir brauchen das.
Aber der wird, also auf Pressekonferenzen sammelt er für Brot für die Welt und an der Seitenlinie bringt er einen um.
Ja, ja, klar, logisch. Also ich weiß gar nicht, wir müssen mal Patrick Ittrich wiederholen, ob es schön ist, vierte Offizielle zu sein, aber zumindest, glaube ich, hat es noch nie jemand trotzdem wahnsinnig über ihn beschwert und jeder redet immer auch gerne mit ihm. Aber also das macht er ja auch gut, nach dem Spiel dann immer wieder leicht die Kommunikation suchen.
Ja. Gestern hat er in der Pressekonferenz ja auch wieder so einen typischen Streich rausgelassen. Nach einer relativ langen Frage gab es dann folgende Antwort.
Herr Streich, Sie haben heute mit dem Punkt einen Meilenstein erreicht. Ich weiß nicht, das wissen Sie wahrscheinlich selbst noch nicht. Sie haben den 500. Punkt mit dem SC Freiburg geholt, sind damit in der Bundesliga erst der 7. Trainer, der das geschafft hat. In der Gruppe mit Otto Rehhagel, Hennes Weisweiler, hatten Sie das ansatzweise auf dem Schirm? Können Sie sich dann trotz des enttäuschenden Ausgangs heute so ein bisschen darüber freuen? Oder fällt es dann eigentlich heute komplett runter?
Nein, 502 müsse es sein heute. Es sind aber nur 500. Scheiße.
So, mit diesem Wort zum Sonntag, einen schönen Sonntag. Dankeschön.
Dankeschön.
Friedhelm. Ist schon ein geiler Typ irgendwie.
Ja, das ist ein geiler Typ. Das ist auch ein sehr, sehr angenehmer Kollege. Wir haben ja auch oft genug gegeneinander gespielt und mit unseren Mannschaften. Und ist nicht immer ganz leicht zu handeln, wenn er dann an der Außenlinie steht und er fühlt sich ungerecht behandelt. Dann greift er dich auch als gegnerischen Trainer mal an, verbal.
Ja.
Aber da wir uns ja auch sehr gut kennen, geht das bei mir hier rein und da geht das dann auch wieder raus. Und nach dem Spiel ist wieder alles vergessen, dann umarmt er dich, dann weiß er wahrscheinlich gar nicht mehr, was er alles gesagt hat. Ja, das vergisst er dann wieder, vor allen Dingen dann, wenn sie gewonnen haben. Wenn sie verloren haben, dann kann er auch nach dem Spiel sehr grantig sein, das muss ich sagen. Aber er versucht dich auch immer wieder aufzubauen. Ja, das ist auch eine Art und Weise von Christian. Ich kann mich daran erinnern, als ich vor 2,5 Jahren noch mal beim FC eingesprungen bin. Da haben wir 3 Spiele vor Schluss gegen Freiburg gespielt. Wir waren ja in einer ganz schwierigen Situation. Ich weiß nicht, ob du da noch dabei warst. Da haben wir 4-1 verloren. Da hat Freiburg in Köln 4-1 gewonnen. Und das hat unsere Ausgangsposition jetzt in dem Fall nicht unbedingt verbessert.
Ja.
Da hat er nach dem Spiel ist er auch zu mir gekommen. Wir haben in Ruhe danach mal darüber geredet und sagt, Mensch, Friedhelm, ihr schafft das trotzdem noch und du kriegst das hin, du hast eine gute Mannschaft. Also er hat sich sofort wieder aufgebaut und das ist auch ein Stück weit Christian Streich.
Und wer weiß, vielleicht begegnet ihr euch ja mal wieder als Trainer, als Gegner. Du bist, auch wenn du nicht so aussiehst, vor nicht allzu langer Zeit 70 geworden, Glückwunsch nachträglich, und hast wieder Lust zu arbeiten oder wie ist das?
Ja, ich habe vor ein paar Wochen mal, als ich in Bochum am Spielfeldrand stand, da habe ich mal bei deinem Kollegen, du warst auch, du warst Kommentator dieses Spiels, glaube ich, das war ja, das Abendspiel. Ja. Christian und Lothar haben mich dann damals gefragt und dann habe ich gesagt, wenn ich das hier alles so kurz vor Anpfiff wieder spüre, hier am Spielfeldrand, Spieler, Trainer kam auf mich zu. Und dann habe ich gedacht, boah, da ist ja eigentlich noch mal Lust, was zu machen. Ja, das war das Einzige, was ich gesagt habe. Und da ist natürlich viel draus gemacht worden. Hm. Auch Wahres, muss ich sagen.
Machen wir auch jetzt hier.
Ja, ja.
Ich habe ja gesagt, ich frage dich, warum du nicht beim FC eingestiegen bist. Ja,
die Frage kann ich nicht beantworten.
Also du bist nicht gefragt worden?
Bitte?
Du bist nicht gefragt
worden? Nein, ich bin nicht gefragt worden. Was aber nicht ausschließt, vielleicht irgendwann irgendwo doch noch mal was zu machen.
Wenn sie dich gefragt hätten?
Das ist hypothetisch und ja, kann ich auch nicht beantworten.
Aber würde es dich freuen, Stefan? Wenn
100%. 100%. Und er hat es ja immer sehr gut gemacht. Also mit Köln, die Situation damals in der Relegation gegen Kiel war ja nicht einfach. Mhm. Auch vor allem mit dem Hinspiel. Und dann habt ihr sie aber da zerlegt in Kiel. Ich glaube, sowas fehlt einfach auf der Bank. Und wenn er das Zeichen gibt, ja, ich könnte mir vorstellen, er hat ja noch die Energie. Sieht ja bei weitem nicht aus wie 70, dann würde ich ihm ja schon wünschen auf der Trainerbank nochmal. Und das wird auch passieren, bin ich mir sicher.
Sind wir gespannt, wo das dann sein wird. Reden wir mit dem ersten FC Köln. Eine sehr schwierige Situation, in der sie sich befinden.
Ja, das ist
gestern einen Punkt geholt, okay, aber sie aber kommen das, da unten nicht weg.
Ja, das ist unterm Strich zu wenig gewesen gestern. Ja, also gegen Heidenheim zu Hause, man sagt oder man spricht manchmal davon, solche Spiele musst du gewinnen. Die musst du gewinnen, wenn du Anschluss halten willst oder dich in der Tabelle verbessern willst. Das haben sie gestern nicht geschafft. Sie haben es 2-mal gewonnen. Sie haben eine Mannschaft, die an wenigen Tagen Bundesliga-tauglich ist, an anderen natürlich wieder nicht. Sonst würden sie nicht so schlecht in der Tabelle stehen. Sie haben unglückliche Entscheidungen in den letzten Wochen und Monaten getroffen. Ja, mit der Transfersperre sind die Bedingungen noch schwerer geworden. Sie können keine Spieler verpflichten. Der Kader ist versäumt worden, im August den Kader um 2-3 Spieler zu verstärken. Das, was Steffen Baumgart sich ja auch gewünscht hat, ja. Das haben sie auch offiziell so gesagt. Aber Steffen ist vertröstet worden, das machen wir dann im Winter. Aber im Winter war ja im Hinterkopf immer die mögliche Sperre. Also es war sehr fahrlässig, sich darauf zu verlassen. Jetzt ist diese Transfersperre in Kraft getreten. Sie können sich nicht verstärken. Sie haben mit Marc Uth einen absoluten Leistungsträger und Topspieler. Für Wochen wieder fällt er aus. Also mir fehlt im Moment die Fantasie, wie diese Mannschaft das schaffen kann.
Meinst du, Timo Schulz ist der richtige Mann jetzt in der Situation?
Nee, es ist vor allen Dingen der Einzige. Ne? Also...
ich würde jetzt mal grundsätzlich sagen, ich traue es Timo Schulz zu, aber er hat ja praktisch keinerlei Handlungsspielraum. Grundsätzlich hätte ich geglaubt, dass man, dass die Liaison und auch unter den Voraussetzungen zwischen dem 1. FC Köln und Steffen Baumgart hätte weitergehen müssen. Also das hätte man hätte sich, glaube ich, bedingungslos aneinander binden müssen. Sie waren zu gutgläubig oder zu leichtgläubig zu Saisonbeginn, als sie gesagt haben, naja, wir haben Skiri verloren, wir haben Hector verloren, der Baumgart wird es schon irgendwie machen. Wir haben jetzt keine neuen Spieler hinbekommen, aber der Baumgart wird es schon, er hat es in den letzten Jahren auch geschafft. Kass-Urteil, also da wird doch nichts passieren. Also es hätte noch immer Jod gegangen. Und ja, das war so die Mentalität, mit der sie durch die Hinrunde gegangen sind. Und jetzt ist Timo Schulz und jetzt kannst du nicht mehr personell was machen. Das heißt, du musst dich speisen aus den Bordmitteln. Mhm. Es wird ungeheuer schwer und es ist eine dramatische Situation. Also ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber wenn die im Sommer absteigen, steht dieser Kader zur Verfügung und im Winter dürfen sie wieder nicht verpflichten. Das wird extrem schwer.
Und du hast Marc Uth gerade angesprochen. Jetzt haben wir heute noch gehört, dass Luca Waldschmidt, MRT-Untersuchung, Wadenbein angebrochen hat. Fällt also auch lang aus. Also die Situation beim 1. FC Köln wird immer schwieriger. Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann melden wir uns nochmal zurück mit dem Stahlwerk-Doppelpass am heutigen Sonntag. Bis gleich. Zurück hier zu uns zum Stahlwerk Doppelpass. Hajo von Hadeln und Band mit den letzten Klängen. Und Ruth, du hast wieder Spenden eingesammelt. Ich hoffe, du warst erfolgreich.
Wirklich, es wurde richtig viel gespendet. An dieser Stelle schon mal herzlichen Dank. Und ich darf verlesen, die Spenden kamen von Gipfelstürmer, Brauerei Gutmann, Auto Meixner aus Mörsdorf, TV Hilpoltstein, Dirk, FC Bayern Fanclub, Herzschlag Rot-Weiß, Tiefenbach bei Passau, SC Tapfheim, Herbert Lenz aus Marburg, Dirk Güttes, Triton Jugend Köln, Jörg Reinhardt aus Saarburg, von Birk mit Steffi, Ingo mit Jana, Stefan und Daniel, Senioren Ultras vom VfL Aalen und Rudi und Alto. Vielen Dank an dieser Stelle.
Ja, vielen Dank. Das, meine Damen und Herren, war der Stahlwerk-Doppelpass fast. Wir wollen aber nicht an diesem Wochenende aus der Sendung gehen, ohne an den Größten zu erinnern, an Kaiser Franz Beckenbauer, der auch bei uns sehr häufig in der Sendung war. 9-mal war er hier zu Gast bei uns im Doppelpass. War jedes Mal eine große Freude. Wir müssen alle gemeinsam Abschied nehmen. Die Trauerfeier am Freitag in der Allianz Arena wird da sicherlich auch noch mal sehr, sehr emotional. Wir bedanken uns bei Franz Beckenbauer für alles, was er uns gegeben hat. Wir sehen noch mal ein paar Bilder, hören gute Freunde, kann niemand trennen. Und ich würde sagen, wir erheben uns zu seinen Ehren. Danke, Franz. Mach's gut.